Dieser Podcast wird euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Fritz vom RBB.
Enjoy.
MDR Sputnik.
Unser Ding. Und UFM. Late Line. 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Hendrik Schröder.
Schönen guten Abend in Vertretung von Ingmar Stadelmann. Ja, ein Thema heute, was vielleicht zum Lachen sein kann in manchen Fällen, was sehr, sehr tragisch sein kann in anderen Fällen, was traurig sein kann in noch wieder anderen Fällen. Wir reden über Unfälle heute. Denn Unfälle passieren, sie passieren fast allen von uns und manchmal sind es Unfälle, da schüttelt man danach drüber den Kopf, weil man weiß, selbst schuld gewesen, unachtsam gewesen, ist nochmal gut ausgegangen, nichts passiert, pff, Glück gehabt, toi toi toi, was auch immer für Sprüche dann danach kommen. Es gibt andere Unfälle, die behält man sein Leben lang in Erinnerung oder zumindest für eine ziemlich lange Zeit, weil sie entweder körperlich ja durchaus Folgen hatten, die man auch noch eine Weile spürt oder aber sich, ich nenne es mal seelisch oder mental, irgendwo abladen und man das eben nicht so schnell rausbekommt. Aber auf jeden Fall kann jedem von uns gleich morgen, später, in einer Woche, in einem Monat ein Unfall passieren. Und deswegen lade ich euch ein, heute mal zu erzählen, welche Unfälle, welche glimpflichen Unfälle, welche vielleicht nicht ganz so glimpflichen Unfälle, Unfälle aller Art euch schon passiert sind. Unter 0880, 5x5, der kostenlosen Late-Line-Nummer. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo ihr uns jetzt hört, ob das bis zu euch vorgedrungen ist und so interessant war. Aber in Berlin war es auf jeden Fall ein großes Thema, dass hier neulich ein Radfahrer verunglückt ist. Ein Unfall, ein Auto parkte auf dem Fahrradstreifen, der Fahrradfahrer fuhr dran vorbei und in dem Moment machte der Fahrer die Tür auf und der Fahrer ist so schwer gestürzt, dass er das nicht überlebt hat. Das war natürlich die alleinige Schuld des Autofahrers, nützt dem Fahrradfahrer aber nachher auch nichts. Und das war für mich aber ein bisschen der Anlass und ist es bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, dass ich beim Radfahren jetzt nicht ängstlich bin oder so, das nützt ja auch nichts, aber der Gedanke ist schon manchmal da, auch auf der Autobahn, dass eigentlich jederzeit man einen Unfall haben kann und dass es einen jederzeit treffen kann und dass man das nicht planen kann und dass man das nicht vorhersehen kann, sondern dass Unfälle eben zum allgemeinen Lebensrisiko gehören und dass die uns manchmal geschehen. Und deswegen dachte ich, das ist doch mal ein guter Anlass, mit euch über Unfälle zu reden und mal zu hören, welche kleinen oder auch großen Unfälle euch schon passiert sind. 0800 80 5x5, die kostenlose Nummer. Wenn ihr schreiben wollt, macht das auf lateline.de, auf dem Facebook-Profil der Lateline oder aber über die Fritz-App per Studio-Message. Ihr hört die Lateline, 0800 80 5x5 ist unsere kostenlose Nummer. Ihr seid eingeladen anzurufen. Wir reden über Unfälle heute Abend und ich möchte gerne wissen, welche Unfälle euch in eurem Leben schon passiert sind, wie die entstanden sind, was die Folgen davon waren, wie die ausgegangen sind, was ihr heute darüber denkt. 0880, 5x5 oder schreiben auf lateline.de oder auf unserem Lateline-Facebook-Profil oder aber über die Fritz-App eine Studio-Message. Hallo Pünktchen aus Berlin-Prenzlauer Berg, guten Abend.
Hallo.
Pünktchen, du erzählst von einem Unfall, der schon sehr, sehr lange her ist, der dir als Kind passiert ist. Ja, was ist geschehen?
Ja, als Kind ist mir ziemlich viel passiert, aber der schlimmste davon war, dass ich mir das Schienbein gebrochen habe beim Schlittenfahren.
Wie alt warst du da?
8. Und ich hatte dann 6 Monate lang Liegegips.
6 Monate. Liegegips kam vorhin, als die Sendung noch Blue Moon hieß, von 10 bis 11 auch schon mal auf. Was heißt das eigentlich genau, Liegegips? Dass man damit nur liegen kann?
Ja, genau. Also es ist ein ziemlich schwerer, weißer Gips halt, der bis zum Oberschenkel geht. Also das ganze Bein ist sozusagen stillgelegt und man legt es dann im Bett auf so ein komisches Gestell, dass das hochgelagert ist. Und dann nach, ich glaube, 4 Monaten oder so habe ich dann so einen Plastikgips bekommen.
Aber du hast 4 Monate diesen Liegegips dran gehabt, ohne dass der zwischendurch mal abgenommen wurde. So, das heißt, du hast 4 Monate gelegen.
Genau.
Wahnsinn. Mit 8.
Und ich war 3 Wochen im Krankenhaus, das war das erste Mal auch halt ohne meine Mutter und im Krankenhaus und seltsame Situation. Und dann habe ich irgendwie auch nicht so richtig gegessen, weil das alles so komisch und ungewohnt war. Und dann meinte der Arzt, ja, wenn ich schaffe, den Gips anzuheben, dann darf ich nach Hause. Und ich hatte überhaupt keine Kraft und ich habe total abgenommen. Und dann haben wir den Einblick irgendwie überredet und meine Mutter hat mir dann immer heimlich irgendwie Hühnerbrühe und so irgendwas zur Stärkung mit ins Krankenhaus gebracht.
Wieso heimlich? Darf man das nicht?
Keine Ahnung, ich habe das alles nicht so wahrgenommen. Ich hatte das halt so ein bisschen wie so ein Spiel gemacht und meinte so, guck mal hier, ich habe dir jetzt was mitgebracht.
Okay, verstehe.
Und dann nach 4 Monaten habe ich dann endlich so einen Plastikgips bekommen. Der war zwar auch immer noch bis zum Oberschenkel, Aber der war halt um einiges leichter. Also ich hatte am Anfang immer das Gefühl, mein Bein schwingt von alleine nach oben. Und da konnte ich dann auch mit den Krücken laufen.
Aber wie soll man auch den Gips hochheben können, wenn man, je länger man liegt, desto mehr Muskelmasse verliert?
Ja, ich habe so ein bisschen Physiotherapie halt bekommen. Aber ja. War ein bisschen zu schwächlich.
Aber das heißt, monatelang liegen, dann natürlich auch aus der Schule raus, oder? Also raus aus dem, aus dem sozialen Leben und das als noch relativ kleines Kind. Pünktchen, ist das jetzt, ist das denn jetzt mit 30 eine Zeit, die du immer noch ganz schön vor Augen hast und so, oder war das dann irgendwann auch ganz lange her und ja auch egal?
Nee, es war dann irgendwann, war es egal. Also ich habe das halt immer noch eigentlich, also das Ding ist halt, ich habe das voll geschrieben. Also ich habe 1 Zentimeter Unterschied, dass das gebrochene Bein ist länger, weil das andere halt dann die ganze Zeit überbelastet wurde und ich habe einen Beckenschiefstand und dieser Gips war anscheinend nicht richtig angelegt und dadurch ist das Knie so nach innen gewachsen. Also dass es halt so mehr nach innen zeigt, so mehr X-Bein-mäßig, als dass das Bein halt gerade ist.
Und stört das heute noch oder ist das einfach so?
Seit 7 Jahren sitze ich im Rollstuhl, also es stört mich nicht mehr.
Das hat aber nichts damit zu tun.
Nee, das hat nichts damit zu tun. Das hat was mit einer Erkrankung zu tun, die vor 15 Jahren entdeckt wurde und die halt so immer schlimmer wird.
Ja, also was nicht aber durch einen Unfall, sondern durch eine Erkrankung kam.
Genau.
Ja.
Ja, aber als Kind habe ich mir ziemlich oft was gebrochen. Also ich kann mich erinnern, dass bei uns irgendwie dann modernisiert wurde. Da war ich, glaube ich, 11. Und dann bin ich über irgend so ein blödes Baukabel gestolpert und habe mir gleich die Elle gebrochen. Dann bin ich mal mit Inlineskates in einen Laden rein, wo eine Rampe davor war und wollte mich halt an der Tür festhalten, die gerade auf war. Ja, dann ging die zu, das war eine schön schwere Eisentür, mein Daumen war noch drin. Dann war der Daumen gebrochen. Dann bin ich mal eine Wendeltreppe runtergefallen, da war ich aber noch jünger, da war ich 5 oder so. Ich habe mir die Augenbraue aufgeschlagen, dass die total geblutet hat und genäht werden musste. Die Narbe sieht man auch heute noch. Mittlerweile sind meine Knochen so brüchig geworden, dass mein Rücken gebrochen ist an 3 Stellen. Da ist jetzt Zement drin. Also mit Frakturen habe ich es irgendwie.
Ja. Aber das heißt aber, diese kleinen oder diese Unfälle aus der Kindheit, wenn dann irgendwann sowas kommt wie tatsächlich eine schwere Krankheit, die dann irgendwann auch den Rollstuhl bedeutet, das ist dann auch zu vernachlässigen, ne? Das sind dann auch Kleinigkeiten dagegen, nehme ich mal an.
Ja.
Okay, Pünktchen, schönen Dank für den Anruf, ja, alles Gute dir.
Ja, schöne Sendung noch, schönen
Danke.
Abend noch.
Tschüss.
Tschüss.
Unfälle sind unser Thema heute. Nicht immer ein schönes Thema, manchmal was, worüber man lachen kann, wenn es gut ausgegangen ist, wenn es dann irgendwie auch ein selten dämlicher Unfall war und am Ende alles verheilt ist. Manchmal aber auch Sachen, über die man nicht lachen kann, sondern die einen dann ein Leben lang begleiten. Und so geht es Tobias aus Berlin. Ja, welche Unfälle habt ihr gehabt? 0880, 5x5, die kostenlose Nummer. Guten Abend, Tobias.
Eigentlich aus Neuwied.
Aus Neuwied? Aus Neuwied.
Neuwied in der Nähe von Koblenz.
Ah, Neuwied, Berlin. Da habt ihr euch wahrscheinlich nicht gut verstanden, mein Redakteur und du. Obwohl er sonst immer sehr, sehr gut versteht. Tobias, du bist von einer Laderampe gestürzt. Was genau ist da passiert?
Ich bin ja jetzt 24, das war halt vor 3 Jahren gewesen. Da habe ich bei einer Spedition gearbeitet. Und da war halt meine Aufgabe halt, die Lieferfahrzeuge zu beladen oder zu entladen. Und das war halt so ein regnerischer Tag gewesen und mein Chef sagte mir auch noch, pass auf, es ist nass draußen und rutschig. Und ich sage auch noch, okay, ja, mache ich. Und wie ich kommen musste, ist es halt passiert, bin ausgerutscht und die Laderampe ist halt so, dass unten drunter sind also so Treppenstufen, so Art wie Treppenstufen.
Ja.
Und ich bin ausgerutscht, bin zwischen dem Laster und der Laderampe durchgerutscht und genau auf diese Stufe gefallen mit meinem Rücken und bin seitdem her auch querschnittsgelähmt.
Was genau ist denn da passiert beim Aufprall, dass die Querschnittlähmung als Folge hat?
Mit dem Rückenwirbel genau auf diese Stufe geflogen, was halt diesen Wirbel gebrochen hat und da konnte dann auch nichts mehr gemacht werden. Das heißt, ich bin ein Leben lang von von der Hüfte an ab auch querschnittsgelähmt.
Ja. Aus welcher Höhe war das?
Also, ja gut, die Rampe vom LKW wurde nochmal ein Stück angehoben gewesen, weil das war ungefähr, ja, zwei, drei Meter.
Zwei, drei Meter. Und die reichen schon, wenn man da falsch fällt oder besonders unglücklich fällt?
Wenn man genau auf den Punkt da drauf fällt, dann kann das schon schlimme Folgen haben.
Was ist denn das bei einer Querschnittlähmung eigentlich genau? Was dann, also was genau ist da passiert?
Der Arzt meinte halt, dass der Rückenwirbel gebrochen ist und das auch nicht durch eine OP behandelt werden kann oder halt repariert werden kann, da der Wirbel so dermaßen zerstört sei, dass da nichts gemacht werden kann. Ich habe mich auch erkundigt gehabt wegen diesen Kunststoffdingern. Also man kann die ja auch mit Kunststoffteilen ersetzen. Mhm. Aber da meinte er, ja, das könnte man machen, aber das würde da auch nichts dran ändern, dass ich dann halt querschnittsgelähmt sei. Und ja, ich habe mich halt damit abgefunden.
Ja. Wie hast du denn diese Stunden und Tage nach dem Unfall erlebt? Also lagst du da, warst bei Bewusstsein und hast sofort gespürt, jetzt ist aber was ganz Schlimmes passiert?
Ja,
oder?
Ja, ich habe es gemerkt. Also ich habe auch tierische Schmerzen gehabt. Es hat auch erstmal eine halbe Stunde gedauert, bis irgendwie ein Mitarbeiter von der Firma noch aufmerksam geworden ist und dann gemeint hat, wo ist denn der Tobias? Und dann gucken gekommen ist und dann sagt er, oh Scheiße. Ja, dann stand er erstmal die ganze Verlegschaft da rum, hat erstmal geguckt, dass da der Krankenwagen an Nord kam. Die haben mich dann eingesammelt. Und auch der Chef ist dann noch persönlich mitgefahren ins Krankenhaus. Ja. Hm. Also es war schon was tierisch los und waren noch tierische Schmerzen in dem Moment, die man da auch verspürt. Also es ist ja nicht so, dass wenn du dir da fällst und dann den Rückenwirbel brichst, dass du da nichts spürst. Also du merkst das schon. Mhm. Also es sind dann tierische Schmerzen, die du dann da hast.
Und irgendwann sind die Schmerzen weg und man kann aber nicht mehr gehen.
Genau.
Ja. Ich weiß nicht, Tobias, wenn ich jetzt da so zu persönlich frage, dann bremst du mich, ne? Aber das macht mich natürlich neugierig, weil du hast 21 Jahre deines Lebens oder nachdem du dann laufen konntest als kleines Kind, eben laufend verbracht, dann passiert von einer Sekunde auf die andere was. In dem Moment, wo du im Krankenhaus wieder eigentlich so weit wärst, dass du laufen könntest, erholt oder so, geht es aber nicht mehr. Das Gehirn weiß ja aber noch, wie das war mit dem Laufen und will ja wahrscheinlich eigentlich auch. Kannst du das beschreiben, was das für ein Gefühl ist?
Es ist einfach, das habe ich immer noch, dieses Gefühl. Man will gern laufen, aber es geht halt nicht mehr, weil das Gehirn kann diese Verbindung nicht mehr herstellen halt. Mhm. Und das ist halt, es macht mir auch selbst zu schaffen, dass ich halt nicht mehr laufen kann, aber ich muss es halt so nehmen, wie es ist.
Ja, 3 Jahre ist ja auch noch nicht so lange.
Ich hatte auch ein paar Wochen halt Rehabilitation habe ich gehabt, Reha. Und da haben wir es auch nochmal versucht, aber es hat nicht geklappt. Ja. Da sagten die auch, das bringt nichts, das hat keinen Zweck. Da kann man dann auch nichts mehr machen.
Passiert dir das manchmal noch, dass du morgens aufwachst und eigentlich aus dem Bett steigen und in die Küche gehen willst?
Also aus dem Bett steigen kann ich schon, nur halt in meinem Rollstuhl.
Ja, ja, aber ich meine halt, also auf die Beine steigen und einfach losgehen, weil eben das irgendwo ja, diese das Gewohnheit ich, noch ich, gespeichert ist.
Ja, das würde ich gerne, aber es halt geht leider nicht.
Ja. Da bleibt ja eigentlich wahrscheinlich, also da du ja jetzt erst 24 bist, eventuell die Hoffnung, dass die Medizin in den nächsten Jahren Fortschritte macht, dass das möglicherweise irgendwann doch repariert werden kann, wie du es genannt hast, oder?
Ja, aber ich mache mir da nicht so große Hoffnung. Also ich meine, ich kenne keinen Fall, wo man sagt, dass da irgendwie was gemacht werden konnte bei einem, der querschnittsgelähmt ist. Also da mache ich mir nicht so eine große Hoffnung.
Ja, noch nicht, aber wer weiß. Aber
mittlerweile abgefunden, ja, dass es halt so ist.
Ja. Ich meine, es nützt ja wahrscheinlich auch nichts, die ganze Zeit auf irgendwas zu hoffen, was vielleicht irgendwann mal erfunden wird. Ne? Das Leben muss ja irgendwie weitergehen.
Genau, das ist, weil im Endeffekt ist es auch so, dann wird es überhaupt nicht erfunden, dann kommt auch gar nichts. Dann hat man sich die ganzen Hoffnungen umsonst gemacht.
Ja. Machst du dir noch Vorwürfe?
Ich mache mir selber auch noch Vorwürfe. Ich denke mir auch im Sinn, warum hast du nicht aufgepasst, du Idiot?
Ja. Also das heißt, es war auch einfach dein Verschulden, ja, nicht mangelnde Sicherheitsvorkehrungen.
Mein ehemaliger Chef sagte auch noch zu dem Zeitpunkt, pass auf, es ist draußen nass.
Ja, sagtest du.
Und ich dachte auch dann noch so zu ihm, ja, ist klar, ist gut. Ich habe das in dem Sinne für mich dann auch nicht wirklich ernst genommen mehr.
Also abgesehen davon, dass du natürlich jetzt in den meisten Fällen einen Rollstuhl dabei haben musst und ja, dementsprechend Einschränkungen da sind, ist ja klar, hat sich ansonsten dein Leben wahrscheinlich auch 100% verändert, oder?
Ja.
Und was ist geblieben? Was ist gleich geblieben? Was ist nicht anders als vorher?
Also ist nur wenig gleich geblieben. Also so beispielsweise ist halt die Sachen, die ich alltäglich gemacht habe, musste ich halt so umändern, dass es halt für die Situation passt. Beispielsweise das Umziehen ist schwieriger geworden, weil es ist ja nicht einfach so, dass ich mich einfach wie jeder normal einfach so ganz schnell und rasch und fertig, sondern ich brauche mindestens eine Stunde, bis ich immer fertig bin, mich mit dem Umziehen und sonst irgendwie. Oder generell Körperpflege ist bei mir, dann dauert es auch noch länger. Also es dauert halt alles etwas länger bei mir. Ich denke mal, es geht allen, die querschnittsgelähmt sind, so. Aber es ist halt jeder, der das halt, sagen wir mal, schon länger macht, der lernt doch irgendwann, das halt ein bisschen schneller zu machen. Aber es ist halt von Person auch zu Person unterschiedlich, wie schnell derjenige das kann und wie er seine Aktivitäten halt selber gestaltet für seine aktuelle Situation.
Und wie ist das mit deinem Freundeskreis und so? Ist der noch da? Sind die noch am Start?
Der ist noch da, aber es ist halt schwierig, mit denen was zu unternehmen. Ja, weil die sind halt eher so sportlich, Fahrradfahren und Sport, im generellen Sport. Ich habe da auch immer mitgemacht und ja, das geht halt alles nicht mehr.
Nehmen die dann Rücksicht auf dich?
Es ist halt für sie schwierig, mich irgendwie in die Aktivität mit einzubinden.
Ja.
Und das ist halt der Kontakt besteht weiterhin, aber halt für diese Aktivitäten, die gemeinsamen Aktivitäten, ist es halt schwierig, mich in diese Aktivitäten einzubinden.
Ja. Haben die denn ganz okay darauf reagiert? Also weil die sind ja wahrscheinlich am Anfang auch total verunsichert. Wie begegnen sie dir jetzt? So mitleidig will man ja nicht sein oder irgendwie will ja möglichst normal bleiben, aber irgendwie ist ja auch nichts mehr wie vorher.
Ja, es waren anfangs auch geschockt darüber, dass es halt dann so war und sagten sich auch erstmal, na gut, wie machen wir das denn jetzt? Wie regeln wir das jetzt? Und bis wir da erstmal Kompromisse geschlossen hatten, das hat echt lange gedauert. Also es war schon anfangs schwierig, halt noch weiter Sachen unternehmen zu können anhand der Situation.
Ja. Also Tobias, wenn ich das richtig verstehe, du haderst zwar noch mit dir und deinem Schicksal, gibst dir auch die Schuld für das, was passiert ist.
Genau.
Einfach ist es nicht, aber du gibst jetzt nicht auf, sondern
gibt nicht auf.
Hast schon Kraft noch zu sagen, das anzunehmen und zu sagen, naja, dann.
Ich versuche halt mein Leben zu leben, so wie es ist. Ich versuche halt das Beste noch draus zu machen, was ich kann. Versuche es halt dann nicht einfach mehr dran zu denken, sondern versuche einfach nach vorne zu blicken.
Ja.
Einfach das draus zu machen, was ich noch kann. Und ja.
Das ist ganz gut zu hören, Tobias. Ich glaube auch für manche, die jetzt mit weniger zu knabbern haben im Leben und das zu hören, dass andere Leute, die einen echt sonnenschweren Unfall hatten, sagen, ja, geht auch bei mir trotzdem weiter.
Ich sage immer, egal wie schwer der Unfall war, egal was man hat, man soll niemals aufgeben. Also man soll immer dranbleiben, niemals aufgeben, immer dran denken, solange man lebt, gibt es immer noch Sachen, die man machen kann, egal was für eine Einschränkung man hat. Es gibt Aktivitäten, die halt für bestimmte Situationen auch gemacht werden können. Ich meine, es ist ja nicht so, wenn man beispielsweise im Fall, wie bei mir jetzt halt querschnittsgelähmt, dass man gar nichts mehr machen kann. Mhm. Es gibt Sachen, die kann man noch machen. Es ist halt nur eingeschränkter als sonst.
Mhm.
Ja, und da sollte man trotzdem nicht aufgeben. Also es gibt immer etwas, was man machen kann. Man soll nicht einfach sein Leben dann wegschmeißen, nur weil man irgendwie beispielsweise im Rollstuhl sitzt oder sonst irgendwie. Man soll einfach nicht aufgeben.
Tobias, das sind genau die richtigen Worte. Schönen Dank dafür. Ja, und für deine Offenheit.
Darf ich noch Ingmar grüßen?
Ingmar, meinst du, er hört das? Bei mir ist ja immer, das ist ja immer die Sendung, wo man nicht grüßen darf.
Vielleicht hört er ja zu.
Ja, dann grüß mal Ingmar.
Hallo Ingmar. Viele Grüße an dich.
Ich glaube aber, wenn der Zeit hätte, dann würde der jetzt das selbst moderieren. Aber wer weiß, vielleicht ist er gerade auf irgendeiner Autobahn und hört das. Tobias, schönen Abend, ja, und alles Gute. Bis dann.
Ciao. Tschüss.
0880, 5x5, die kostenlose Nummer. Wir reden über Unfälle heute und ich möchte gerne wissen, welche Unfälle euch schon passiert sind. Katrin ist jetzt dran aus Oranienburg. Katrin, 51 Jahre alt, das sage ich dazu. Liebe Katrin, guten Abend.
Guten Abend.
Weil das, was dir passiert ist, schon eine ganze Weile her ist, aber eben auch in die Geschichte gewissermaßen eingegangen ist.
Genau.
Nämlich ein Flugzeugunfall, eine Flugzeugkatastrophe,
wo
du im Flugzeug saßt.
Wo ich im Flugzeug saß und in den Urlaub fliegen wollte. Und das war vor 28 Jahren, am 17.06.1989 in Schönefeld mit einer IL-62.
Am 17.06.1989
in Schönefeld.
Also zu DDR-Zeiten noch?
Zu DDR-Zeiten noch. Die Maschine ist beim Start verunglückt. Das heißt, das Höhenruder funktionierte nicht. Und da wurde dann der Startabbruch vorgenommen. Ging alles ein bisschen schief, muss man sagen. Die Maschine konnte nicht richtig bremsen und dann sind wir auf dem Maisfeld sozusagen zum Stehen gekommen.
Mhm.
Und dort ist sie auseinandergebrochen und der hintere Teil hat dann noch gebrannt. Es gab 21 Tote und mehrere Schwerverletzte. Eine war ich davon.
Von den Schwerverletzten, mhm, selbstredend.
Mhm.
Ja. Das heißt, wie wurdest du denn dann, oder beschreib mal, wie wurdest du gerettet oder wieso?
Wie ich gerettet wurde, ja. Ich wurde gerettet wahrscheinlich vom Navigator, also man kennt ja die Leute nicht mit Namen, ne? Muss ich jetzt mal so sagen.
Mhm.
Bei mir war es so, ich habe in der fünften Reihe gesessen und genau an der Stelle ist das Flugzeug auseinandergebrochen. Die Sitze, die Reihe vor uns, die hat uns eingeklemmt und unter uns war aber dann so seitlich ein Loch und der hat dann gesehen, dass ich am Fenster gewinkt habe, ist an dieses Loch gekommen, hat die Blechteile weggezogen und hat dann geholfen, dass wir rauskamen.
Mhm.
Und jetzt, also ich sag mal so, mir geht es nicht so schlimm wie dem Tobias vor mir. Bei mir waren beide Beine gebrochen und beide Oberschenkel und ein Unterschenkel. Hat lange genug gedauert. Ich bin auch jetzt noch gezeichnet und merke das natürlich auch, dass meine Statik und alles nicht so in Ordnung ist. Aber ich kann wieder ein ganz normales, relativ normales Leben führen.
Wie war denn diese Situation dann? Also die haben euch bemerkt, haben euch da rausgeholt und drumherum ja wahrscheinlich, weiß nicht, Chaos, Krankenwagen, Feuerwehr.
Das wäre alles sehr schön gewesen. Da gab es viele, kann man auch im Internet nachlesen, da gab es viele Schwierigkeiten dabei. Erst hatten sie nicht genug Löschwasser, dann war noch ein Wassertank im Weg, wo das Flugzeug hängen geblieben ist. Dann kamen die Krankenwagen, die brauchten eine ganze Zeit, bis sie kamen. Und bis man dann endlich im Krankenhaus war, verging auch eine ganze Weile.
Mhm.
Ja. Und ich war dann 6 Wochen ungefähr in Königs Wusterhausen auf der Intensivstation. Und danach bin ich nach Dresden verlegt worden, weil dort mein Wohnort war. Und bin dort noch mal ein paar Monate im Krankenhaus gewesen.
Mhm.
Ja. Und das war natürlich dann schon ganz schön. Ich hatte zu der Zeit ein kleines Kind von 2 Jahren, was bei meinen Eltern untergebracht war. Das war schon dann ganz schön hart.
Das heißt aber, dass die gesundheitlichen Schäden, die dadurch passiert sind, durch diesen Flugzeugunfall, nicht das Wesentliche waren, oder? Das, was dir nachgehangen hat oder was tatsächlich dann geblieben ist.
Wie soll man das sagen? Es ist schon, man wird wirklich aus dem Leben gerissen.
Ja.
Bei mir hat sich einiges in dem Zusammenhang verändert. Neben mir saß mein erster Ehemann, der ist bei diesem Unfall verstorben dann im Krankenhaus. Und wenn man dann noch ein kleines Kind hat und selber nicht laufen kann, dann hat man schon einen Kopf voll. Na, um das wieder alles zu richten, sich selber zu ordnen. Und man kann ja nichts. Also man liegt dann wirklich in diesem Krankenhaus und es geht erstmal gar nichts.
Mhm.
Na, und das war schon erstmal eine Sache, wo man sich da wirklich durchkämpfen musste. Aber ich muss sagen, rückblickend, also ich bin mit mir eigentlich ganz zufrieden, weil ja, das Leben geht wirklich weiter und die Zeit heilt auch manche Wunden.
Ja. Ja. Und trotzdem wirst du die Bilder und die Erinnerungen auch nie vergessen, ne? Sind ja jetzt ein Teil deiner Geschichte.
Die bleiben.
Ja. Ja.
Die bleiben. Aber ich sage gleich dazu, ich fliege wieder.
Ja. Wie lange hat das gedauert, bis du wieder geflogen bist?
Wir sind dann geflogen, 92.
Also 3 Jahre später bist du wieder geflogen. Mit Absicht auch? Konfrontationstherapie gewissermaßen?
Ja, also ich sag mal so, wenn man dann die Möglichkeit hatte, weiter wegzufliegen, ja, und ich hätte mich entscheiden müssen. Also das hat mir damals der Arzt schon im Krankenhaus gesagt, der mit mir da gesprochen hat und der mich da ein bisschen betreut hat, der Oberarzt, der hat zu mir gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten, kannst du dir ganz genau überlegen, entweder du steigst wieder in ein Flugzeug oder du steigst nicht rein. Und alles passiert nur einmal, geht man davon aus.
Mhm.
Und da ich selber gerne verreise, also wäre das echt schade gewesen.
Ja.
Und da habe ich mich doch dann überwunden, mehr oder weniger. Und ja, es war komisch, muss ich sagen. Der erste Start war ganz komisch. Aber jetzt mittlerweile ist alles gut.
Ja, also wenn man es ein bisschen zynisch betrachten möchte, ich weiß gar nicht, ob es zynisch ist, aber die Chance, dass du nochmal in einem Flugzeug sitzt, dem etwas passiert, ist jetzt natürlich noch viel geringer als vorher.
Man sollte niemals nie sagen, aber es ist geringer.
Katrin, wie wurde das Ganze denn dann eigentlich aufgearbeitet? Also das wird ja ein juristisches Nachspiel gehabt haben. Also ich bin jetzt zu jung, um mich da noch aktiv dran zu erinnern, aber Ältere, denen wird das ja wahrscheinlich ein Begriff sein, diese Flugzeugkatastrophe von Schönefeld.
Es gab nochmal, also es wurde natürlich wie alles aufgearbeitet. Es gab ein Protokoll, ja, was ich dann auch einsehen konnte in der gewissen Stasi-Akte. Das habe ich mir auch angeguckt. Da habe ich dann noch so ein paar Details nochmal erfahren im Nachhinein. Ich habe dann auch noch Leute kennengelernt, die mit dieser Sache zu tun hatten. Also das waren ganz komische Zufälle, so wie es manchmal wirklich im Leben ist. Und da konnte ich das für mich dann auch selber ein bisschen aufarbeiten. Und es gab dann auch nochmal eine Gerichtsverhandlung, wo der, ich glaube, es war der Co-Pilot, der diesen Start durchgeführt hat, angeklagt wurde. Der wurde aber im Endeffekt dann freigesprochen, weil die Beweise ja nicht mehr so nachzuvollziehen waren.
Mhm. Also wurde letztendlich niemand deswegen verknackt?
Nee.
Ja. Mhm. Wurdest du denn entschädigt?
Ich habe was gekriegt, ja. Also das lief dann über die Versicherung ganz normal. Und da habe ich was gekriegt, ja. Aber, das sind natürlich nicht die Summen, die man sonst so kennt.
Wirst du da eigentlich heute manchmal noch zu Interviews oder sowas angefragt, wenn das einen Jahrestag hat oder dergleichen? Nee. Nee.
Mit mir wollte meine Zeitung, hatte mich mal angerufen, da habe ich dann dankend abgelehnt. Und heute kam mein Mann gerade von der Spätschicht und hat gesagt, heute ist dein Thema Unfälle.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, da kann ich ja nochmal dazu was sagen.
Also mein Redakteur hat hier einen Zeitungsartikel aus dem Tagesspiegel gefunden, wo drin steht, der wurde nie richtig aufgearbeitet, der Unfall. Und außergewöhnlich an diesem Unglück ist, dass Zeitungen und Fernsehen in der DDR aktuell und ausführlich berichten, doch zeitgleich beginnen die Vertuschungsmaßnahmen. Aussagen von Augenzeugen, das Flugzeug sei bereits in der Luft gewesen, werden unterdrückt. So entgeht die DDR einer internationalen Untersuchungskommission, die nach Flugzeugabstürzen vorgeschrieben ist. Die DDR-Staatsanwaltschaft ermittelt und stellt das Verfahren anschließend ein. Das ist ja natürlich jetzt als Betroffene, die das durch einen wahnsinnigen Zufall überlebt hat, ist das ja demütigend, oder sowas?
Ja, das ist bitter. Da waren sowieso ein paar Sachen dabei, was ich schon mit einem gesunden Menschenverstand nicht verstanden habe.
Ja. Ja.
Also ich habe ja dann auch Reportagen gesehen im Nachhinein, die dann immer mal später kamen. Ja. Also der Herr Escher, der hatte dann nochmal so einen Bericht gemacht vor ein paar Jahren, Täter, Opfer oder so.
Ja.
Da wurde das auch nochmal zum Thema gemacht. Und da hat auch einer, glaube ich, von der Besatzung gesprochen. Und da wurde dann eben auch nochmal gesagt, naja, die haben dann ihre Protokolle im Prinzip abgegeben, wie es war. Und in den Fernsehsachen, die sie da aufgeführt haben, ja, sie haben alle gerettet hier und da, ist ja alles ganz gut und schön. Aber manche Sachen, ja, wie es eben bei einer Katastrophe ist, also es geht nie ganz glatt. Hm. Ja. Und manches hätte man sich besser gewünscht als Betroffener jetzt, sage ich jetzt mal so. Ja.
Katrin aus Oranienburg hat die Flugzeugkatastrophe von Schönefeld im Juni 1989 überlebt. Und das haben nicht alle, aber und unter anderem ihr Mann nicht. Katrin, schönen Dank für den Anruf. Ja?
Na klar.
Also, Mann, tschüss. Was für eine Geschichte. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss, danke.
Unfälle sind unser Thema heute in dieser Late Line, denn Unfälle passieren, nicht jedem so dramatische Unfälle wie der von Katrin, aber kleinere Unfälle hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt, ja, und etwas dramatischere dann vielleicht auch gar nicht so wenige. Welche Unfälle habt ihr schon gehabt in eurem Leben? 0880, 5x5, das ist die kostenlose Nummer dafür. Fühlt euch herzlich eingeladen, sie zu wählen, um mir davon zu erzählen. Kleine Unfälle, große Unfälle, aktuell, vor einer Weile, selbst schuld gewesen, andere schuld gewesen. Und konntet ihr am Ende eine Lehre daraus ziehen, daraus, dass euch dieser Unfall da passiert ist? Habt ihr daraufhin ein gewisses Verhalten verändert, eine gewisse Einsicht gehabt? Oder war das einfach nur ärgerlich, was da passiert ist? Und ja, dann galt es, damit umzugehen. Welche Unfälle sind euch schon passiert? 0880, 5x5, die kostenlose Nummer. Oder schreibt mir über die Fritz-App, so wie Björn das gemacht hat, der sagt, Unfälle ziehen mich magisch an. Erst ein Unfall mit meinem Fahrrad beim Abbiegen, mit einem Auto zusammengestoßen, eine fette Platzwunde und drei Wirbel angebrochen, meinen Kiefer gebrochen und meine Mittelhandknochen gebrochen. Kleinere Unfälle gab es auch noch. Lieber Björn, alle anderen, die ihr mir schreiben wollt, benutzt doch einfach Satzzeichen. Dann ist also auch ein bisschen leichter, hier vorzulesen. 0880, 5x5, die kostenlose Late-Line-Nummer. Unfälle sind unser Thema heute. Hallo Rebecca aus Berlin.
Hallo.
Rebecca, 28 und ja, jetzt dein Beispiel dafür, dass man auf Drogen sehr vorsichtig sein sollte.
Ja.
Ja, erzähl, was ist passiert?
Ja, ich war damals 16 und gerade aus meinem Schülerurlaub zurück, wo es so kleine Mini-Kokosnüsse gibt. Und ich war der Kokosnuss-Weltknacker und habe da.
Rebecca, kannst du das Handy ein bisschen näher an den Mund oder kann man da was verändern an der Sprachqualität? Bist du weit weg?
Ich kann es mal versuchen.
Ja, so ist schon besser. Also nochmal, auf Klassenfahrt gewesen?
Nein, um Gottes Willen.
Nein.
Ich war in Chile im Urlaub.
Ja.
Und bin mit 16 Jahren zurückgekommen und habe dort vorher in Chile Kokosnüsse geknackt. Die sind nur so Haselnuss, Walnuss groß.
Aha.
Und habe die immer mit meinem Taschenmesser so aufgemacht und dann so rausgehüllt. Und das wollte ich einer Freundin auf der Fête de la Musique zeigen. Und da sind wir in den Laden gegangen und haben uns eine große Kokosnuss gekauft, weil es natürlich hier keine kleinen gibt. Und weil wir auch kein Messer dabei hatten, ja, nicht zu hören, habe ich auch ein Messer geklaut. Und dann haben wir dort auf der Fête de la Musique gekifft. Und ich war der Meinung, so jetzt öffne ich eine Kokosnuss. Und bin natürlich, also alle gesagt, oh Gott, Rebecca, das ist gefährlich, hör auf, mach das nicht. Ich so, ja, ich kann das. Und bin halt, hab das so versucht rauszuhebeln, bin abgerutscht und hab mir halt dieses Messer mit der ganzen Kraft so in den Oberschenkel gehauen. Also so am Ansatz von Bein zu Bauch. Und ja, das war irgendwie...
Was war das für ein Messer? Was war das für ein Messer? Was hatte das für eine Größe?
Ein Küchenmesser. Küchenmesser. Also so 15 Zentimeter lang.
Oh ja.
Und auch schön scharf.
Ja.
Ja, ich fand das total lustig. Hab im Krankenhaus und im Krankenwagen noch sau viele Späße gemacht und gelacht und fand das total lustig. Meine Brüder mussten noch mit meinen Eltern, die waren auf dem Geburtstag, mussten mich noch abholen kommen. Die fanden das auch alle total lustig und meine Mutter war total sauer auf mich. Ich habe halt nur gelacht. Und ich hatte halt ziemlich Glück, weil ich habe halt die Hauptschlagader nicht getroffen, aber dafür halt einen ziemlich starken Nerv und hatte dann als Folge 7 Jahre lang ein taubes Bein.
Meine Herren.
Ja, ist inzwischen schon wieder sehr gut verheilt.
Ja.
Aber es war halt so, wenn halt so der Partner eingestreichelt war, so, oh nee, komm, lass das. Das tat dann halt weh und hat so gekribbelt.
Das heißt, was genau hast du da mit dem Messer getroffen?
Na, einen Hauptnerv.
Ein Hauptnerv, der für die Beinsteuerung zuständig ist.
Anscheinend.
Ja.
Ja, das ist halt, ich wollte mal wieder was Lustiges erzählen, weil die Geschichte von Katrin, die war ja gerade, wow.
Ja, so lustig also, ist das aber auch gar nicht, oder? Sich mit einem 15 cm langen Küchenmesser volles Rohr in Oberschenkel zu stechen und dann 7 Jahre lang ein taubes Bein zu haben?
Ja, das war halt blöd halt, ne?
Sag mal, und weil du gesagt hast, im bekifften Zustand, hast du schon das Gefühl, dass der, dass das Kiffen da was zu beigetragen hat? Meinst du, das wäre dir ohne nicht passiert?
Sicherlich wäre das auch passiert, aber ich habe es nicht so lustig gefunden.
Ja, obwohl das dann
also
ja...
Also ich habe es halt einfach nicht realisiert, ne? Also irgendwann lief das bei, also lief unten auf der Hose dann das Blut wieder raus. Und ich dann dachte, okay, jetzt setze ich mich mal hin. Aber ich fand es lustig, weil es einfach so eine blöde Situation ist, weil ja alle noch gesagt haben, nee, mach das nicht und ja.
Aber auch nur so lange lustig, bis du im Krankenhaus dann irgendwann wieder bei vollem Bewusstsein warst und die THC-Wirkung nachgelassen hatte und du dann gesehen hast, was nee, tatsächlich passiert ist. Fandest du es immer noch lustig?
Ich bin laut lachend aus diesem Krankenhaus rausgelaufen.
Mit tauben Beinen und dein Freund kann dich nicht vernünftig streicheln und du hast immer noch gelacht.
Ich fand das lustig, ja.
Okay, und dieses taube Bein, wenn ich da nochmal insistieren darf, nach 7 Jahren war das dann auf einmal vorbei oder das wurde behandelt oder wie?
Nee, ich habe natürlich alle möglichen Wege gesucht, weil ich natürlich dachte, oh Gott, es wird nie wieder was. Aber es ist im Laufe der Zeit besser geworden. Irgendwann war es dann nur noch so der Oberschenkel, der dann taub war. Und jetzt ist es nur so an einem bestimmten Punkt, wenn ich mal drücke, dass ich so ein leichtes Kribbeln merke. Aber sonst, toll, toll, toll. Alles gut gegangen. Ich habe mir auch noch nie was gebrochen.
Aber mit so einem tauben Bein rumzulaufen, stelle ich mir auch seltsam vor, oder? Also wenn man da... Also wenn du sagst, es tut weh, wenn man das anfasst, oder also wenn da eine Hose drüber ist oder man sich irgendwo anlehnt Laufen, oder so?
Beim Laufen habe ich nichts gemerkt. Das war halt wie ein normales Bein. Aber wenn man halt so sitzt und zum Beispiel ein Bein überschlägt, das ging halt nicht. Oder halt die Hand auf dem Oberschenkel mal ablegen, das waren halt alles dann so ein... Ja, als wenn man jetzt so eiskalte Finger hat und die unter heißes Wasser hält. Hm. So dieser Schmerz.
Nicht schlecht, darüber 7 Jahre lang zu lachen. Also Respekt, das ist Zeug von einem humorvollen Wesen.
Ja.
Ja. Das heißt aber, Rebecca, du bist auch dann seitdem nicht vorsichtiger oder hast aufgehört zu kiffen oder fasst kein Küchenmesser mehr an oder so, sondern das ist halt einfach passiert und ja, wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Oder was waren deine Lehren daraus oder was hast du daraus gezogen?
Gar nichts. Also ich bin nach wie vor sehr risikofreudig und... Ja, eigentlich, ich habe nichts draus gelernt, außer dass es lustig war.
Okay. Ja, gelernt meinte ich ja gar nicht, aber manchmal ist das ja auch, ob man es will oder nicht, wenn einem einmal so eine Sache passiert, dass man dann so eine gewisse unterbewusste Vorsicht entwickelt oder, ne, weil es eben doch irgendwo in einem abgespeichert ist als Erfahrung und man dann dementsprechend sich verhält. Aber ja. Es scheint ohne große traumatische Schäden an dir vorbei zu sein.
Bitte? Ja, also aus einer anderen Situation habe ich eine Lehre gezogen. Da gehe ich dann einfach so eine Situation aus dem Weg. Also ich fahre halt keine S-Bahn mehr. Und einfach, weil ich das mit einem traurigen Erlebnis verbinde. Und das mache ich halt nicht mehr. Das ist so meine Lehre draus. Aber wegen einem Küchenmesser lasse ich mich nicht aufhalten.
Okay. Und das mit der S-Bahn ist aber kein Unfall, sondern eine andere Art von Erlebnis, was da passiert ist.
Es war ein Unfall mit meinem Bruder, aber ja.
Deswegen hast du jetzt nicht angerufen.
Nee, deswegen nicht.
Okay.
Ich wollte was Lustiges erzählen.
Okay, Rebecca, das hat geklappt. Dankeschön. Ich habe ja die ganze Zeit versucht, dich darüber zu belehren, wie tragisch das doch ist, aber du bleibst hart und fröhlich.
Ja.
Okay, schönen Dank für den Anruf.
Kurz. Ja, bitte.
Bis dann. Tschüss.
Noch. Tschüss.
0880, 5x5, die kostenlose Late-Line-Nummer. Die Unfälle, die euch in eurem Leben schon passiert sind, die möchten wir hören heute in dieser Sendung. Fühlt euch herzlich eingeladen anzurufen. Florian ist dran aus Großzimmern. Guten Abend, Florian.
Hallo, ja.
Florian, du erzählst jetzt von einem Unfall, der nicht direkt dir passiert ist, aber in deiner unmittelbaren Nähe. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ja. Also es war so, dass wir praktisch auf der Straße unterwegs waren und wir haben uns da nicht entscheiden können, wollen wir jetzt geradeaus fahren oder biegen wir links ab? Und es war so im Frühjahr und nasse Fahrbahn und bergab. Und dann haben wir halt gebremst und sind relativ scharf links abgebogen und dann haben die Autos hinter uns gebremst und irgendwie knallte es dann und dann kam ein Motorradfahrer praktisch von hinten über uns hinweg und landete irgendwie vor uns und wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Und dann war es halt so, dass der halt gestorben ist in dem Unfall und wir haben uns halt Vorwürfe gemacht, weil wir sind ja dann sozusagen abgebogen, alle haben hinter uns gebremst und wenn wir geradeaus weitergefahren wären, wäre wahrscheinlich nichts passiert.
Ja. Genau. Okay, aber ihr seid aber nicht korrekt abgebogen, oder?
Ja, doch, wir haben schon ganz knapp geblinkt und dann sind wir abgebogen, und aber wirklich ganz scharf. Also so jetzt auf plötzlich und fahren einfach mal links, wir wussten auch nicht, wo wir genau hinwollen. Ja, genau.
Und die ja, die anderen mussten so stark bremsen, dass der Motorradfahrer dann eben nicht mehr bremsen konnte.
Genau, der ist dann einfach ausgerutscht, ist in Gegenverkehr geraten, das war genau am Ortsende, wo diesen kam ein Auto auf uns zu, hat beschleunigt, hat den dann voll mitgenommen. Ja, und dann ist man so in einer Situation drin, weiß nicht, was mit dem Mann ist, und dann liegen da überall Trümmer und Scherben, und ja, macht man sich dann Schuldgefühle, weil letztendlich, also wie wäre es sonst ausgegangen, wenn wir einfach weitergefahren wären, ohne zu bremsen.
Ja, verstehe. Also das heißt, ihr seid auch nicht so schnell dann weg gewesen, dass ihr gar nicht wusstet, was geschieht, sondern das ist dann so fix passiert, dass ihr dann schon auch noch angehalten habt und die Situation auch mitbekommen habt.
Genau, wir sind dann einfach direkt, nachdem wir abgebogen sind, sind wir ausgestiegen, sind da hingelaufen, haben versucht irgendwie zu überlegen, Wiederbelebung, Herzdruckmassage, dann waren zum Glück direkt Ärzte da, die haben dann auch den Rettungsdienst schon alarmiert, und dann hat sich diese ganze Maschinerie halt aufgebaut, aber man war halt mittendrin, überall diese Trümmer von dem Motorrad, dann lag der Mann da, dann kamen die Rettungsdienste an, also wirklich von jetzt auf gleich ins Geschehen reingeworfen, und dann ist man auch so, weiß man nicht, was man sagen soll, weil dann steht ja die Polizei dabei und dann steht man unter Schock, und ja, genau.
Wahrscheinlich ging das mit der Polizei und Befragung dann auch noch eine Weile weiter, oder? Auch nach dem Schock. Oder bis das komplett geklärt war, was da passiert war, musstet ihr wahrscheinlich doch nochmal hin, oder?
Ja, das war so ein bisschen, wir mussten uns entscheiden. Also wer macht dann die Aussage? Dann habe ich gesagt, okay, ich mache die Aussage. Mein Freund wollte die Aussage nicht machen, ihm war das zu heikel.
Ja.
Und dann habe ich das jetzt versucht, möglichst ja so sachlich rüberzubringen. Und es gab dann auch keine weiteren Folgen. Also dann wurde uns gesagt, der ist halt alleinstehend gewesen aus NRW, es ist Frühjahr, da passiert sowas. Und ja, dann ist halt, war die Sache abgeschlossen. Und aber das war halt schon schwierig, weil man weiß ja nicht, kommen dann irgendwelche Ermittlungen auf einen zu, und dann ist halt nichts weiter passiert. Und
ja,
dann genauso ist es aufgegangen.
Also diese zwei Sachen, auf der einen Seite der Gedanke daran, dass der Motorradfahrer noch leben könnte, wenn ihr anders gefahren werdet, und auf der anderen Seite aber auch die Angst davor, da möglicherweise noch belangt zu werden.
Genau, ja. Ja.
Das eine wurde dann ja ausgeschlossen, hat die Polizei nicht gemacht, wurde nicht gegen euch ermittelt. Das andere, ist das jetzt immer noch ein Thema? Oder sind die Gedanken schon immer noch da?
Also wir haben das irgendwann abgeschlossen, wir haben uns dann irgendwann so geeinigt, naja, mein Freund, der fährt dann halt, und der entscheidet, wo es mit dem Navi hingeht, und ich sag dann am besten nichts mehr. Also es ist schon eine andere Situation im Auto. Also vorher habe ich mich nicht relativ dominant immer eingeschaltet und habe gesagt, wir müssen aber da hinfahren oder bieg doch mal ab jetzt, und jetzt halte ich eigentlich die Klappe, wenn ich im Auto sitze sozusagen, weil das hat schon so ein bisschen Nachwirkungen. Also ich mische mich da überhaupt nicht mehr ein, und er redet auch nicht mehr drüber. Wir haben das irgendwann einfach weggetan, und das wir verstehen uns auch nach wie vor gut, das ist kein Problem. Einfach unglückliches Zusammenspiel gewesen. Also wir hätten auch auf der Autobahn weiterfahren können, aber die war halt dann auch voll gesperrt. Und dann fährt man so über Land und weiß nicht, wo man hin will, und gerät dann in so eine Situation rein.
Ja, also die Art der Navigation geändert, aber nicht unbedingt den Fahrstil selbst. Daran lag es ja nicht.
Nee, ganz bestimmt nicht. Also der fährt immer noch so hektisch, und wir machen auch noch so ein paar verrückte Sachen mit dem Auto. Aber so ein paar Sachen, da ist jetzt klar, wer fährt und wer Navi macht und so weiter, genau.
Hat dich das denn, Florian, nachdem das passiert war, eine Weile ein bisschen nachdenklich gemacht? Oder also manche berichten ja, dass wenn sie sowas erleben oder dem auch knapp entgehen, ne? Oder also bei dir war es ja so, dass ihr in unmittelbarer Nähe da wart und irgendwo auch Mitverursacher dieses Unfalls wart, aber dann eben nicht selbst betroffen, dass du ja dein Leben oder das Leben an sich mehr wertgeschätzt hast, so in der Zeit danach, dass da mal ein paar nachdenklichere Dinge aufkamen, oder?
Ja, vielleicht nicht direkt. Also das hat mein Leben jetzt nicht so sehr verändert. Ich habe mich eher so ein bisschen hilflos gefühlt. Also in so eine Situation reinkommen und dann so jemandem helfen können, das weiß ich nicht. Also so diese Überforderung, wenn ich nochmal in so eine Situation komme, ob ich dann wirklich so wieder reagieren würde, also mehr sowas. Also
Na immerhin, dann wünsche ich euch trotz der verrückten Sachen, die ihr mit dem Auto macht, da frage ich jetzt lieber gar nicht nach, bevor ich dann wieder den Bösen raushängen lassen muss, wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt.
Ja, danke schön.
Danke, Florian.
Ja.
Bis dann, tschüss.
Ja, tschüss.
Schreiben könnt ihr mir auch, und zwar einerseits über das Lateline-Facebook-Profil oder aber über lateline.de, unser Blog, oder aber auch über die Fritz-App direkt eine Studio-Message. Sandrine schreibt uns über Facebook: mit 11 oder 12 im Schwimmbad ausgerutscht und die Schneidezähne ausgeschlagen. Eine jahrelange Odyssee an Zahnarztbesuchen folgte. Hätte mir stattdessen lieber 10-mal einen Knochen gebrochen, was noch nie passiert ist, schreibt uns Sandrine. Und Julie schreibt uns über die Fritz-App: ich kann das dämlich sein toppen. Ich habe mir einen 2,5-fachen Unterschenkelbruch zugezogen, als ich mit 11 Jahren aus der Hocke aufstehen wollte. Ein Jahr Krankenhaus mit mehreren OPs folgte. Nach 2 Jahren konnte ich das erste Mal wieder rennen. Der schönste Tag in meinem Leben bis dahin. Smiley. Ein kaputtes Bein haben als Draußenkind, das ist echt hart. Unfälle sind unser Thema heute in der Late Time, und ihr seid eingeladen, ganz frank und frei zu berichten, welche Unfälle euch schon passiert sind. Unter 0800 80 5x5 der kostenlosen Late-Line-Nummer, wo die Leitungen im Moment auch relativ überschaubar gefüllt sind. Also wenn ihr Lust habt anzurufen und mitzumachen, ist das jetzt eine gute Chance, nicht allzu lange zu warten. Guten Abend, Frank aus Mönchengladbach.
Hi, ich hatte einen schweren Verkehrsunfall vor 30 Jahren, sprich als Kind. Es war ein Kindergartenwegeunfall, und ja, danach war erstmal mein Leben am seidenen Faden.
Am seidenen Faden. Frank, hat deine Sprachstörung auch damit zu tun, mit diesem Unfall vor 30 Jahren?
Ja.
Was heißt am seidenen Faden? In was für einem Zustand warst du dann?
Ja, ich war so gut wie tot. Man hat mich circa 2 Stunden im Erkelenz im Krankenhaus reanimiert, dann mit einem Militärhubschrauber zur Uni Aachen geflogen. Und dann, ja, war ich erstmal 2,5 Monate Koma. Und ja, wie das so ist, ich wurde verlegt nach Heidelberg mit dem Krankenwagen, bin mitten auf der Autobahn aufgewacht. Ja, und ich konnte ja so gut wie gar nicht reden.
Das heißt also,
sitzen, gehen, sprechen, ich war wie ein Handtuch.
Also das heißt, das hat sich dann im Laufe der Zeit zumindest wieder gebessert, dass das Sprechen einigermaßen klappt. Frank, kannst du denn ansonsten heute ein einigermaßen normales Leben führen, auch nach diesem Unfall?
Klar. Ja, klar. Also ich kann gehen, habe mich aus dem Rollstuhl rausgearbeitet. Ich habe auch damals getanzt, Tanzkurs mitgemacht. Ich habe Kampfsport gemacht. Ich wollte einfach packen und mich wie sonst was verkriechen, wie es sehr viele tun.
Ja, das ist gut zu hören, Frank, und vielen Dank auch für den Mut, hier anzurufen und das so zu schildern, den Unfall knapp überlebt.
Kein Thema. Ich finde einfach nur, weil ich habe letztendlich wirklich sehr viel durchgemacht, sehr viel erlebt, und ich bin auch, oder ich sag mal so, ich war viel für andere da, denn ich weiß, wie was ist, wenn man im tiefen Loch ist und sich nicht helfen kann.
Ja, da hast du natürlich mit deinen Erfahrungen, dass dein Leben am seidenen Faden hing, als Kind, du 2 Stunden reanimiert werden musstest, dann doch wieder aufgewacht bist, hast du natürlich da einen Schatz an Lebenserfahrungen, den die meisten Leute nicht haben, ne? Den du dann weitergeben, den du dann weitergeben kannst. Frank, ich danke dir für den Anruf, ja?
Ja.
Alles Gute.
Tschüss.
Frank, 36 Jahre aus Mönchengladbach und mit 6 Jahren einen schweren Unfall gehabt. Zunächst konnte er gar nicht mehr sprechen und hat gesagt, aber nee, hat keine Lust, sich davon so aus der Bahn werfen zu lassen oder dass das Leben jetzt vorbei ist oder so. Und ist wahnsinnig aktiv und macht einfach was dagegen und hilft jetzt und half anderen Leuten, die in einem Loch sind und nicht mehr weiter wissen, weil er ziemlich genau weiß, wie sich das anfühlt. 0880, 5x5, die kostenlose Late-Line-Nummer. Wir reden über Unfälle heute in dieser Sendung. Nicht immer ein angenehmes Thema, manchmal auch ein ganz lustiges Thema. Auf jeden Fall möchte ich gerne wissen, welche Unfälle euch schon passiert sind und wie die passiert sind und was dann die Folgen davon waren. Sebastian aus Nonnweiler. Hallo Sebastian.
Hallo.
Sebastian, es geht um 2 Unfälle jetzt, einmal mit dem Motorrad und einmal mit dem Auto.
Genau.
Ja.
Also es war nicht ganz so schlimm wie der Redner vor mir. Ganz kurz zum Besten. Habt ihr euch vorhin im Radio gehört und das schließt mich auch kurz an. Ich bin St. Martin, damals war es gewesen, werde ich nie vergessen. War ich 11 Jahre, also schon ein paar Tage her. Wir haben damals den Schulbus geschwänzt und sind mit dem Linienbus weitergefahren, steig aus. Und ich bin vorm Bus, mein bester Freund hinterm Bus und er ruft noch Motorrad. Ich höre es nicht registriert. Und werd von dem Lenkrad genau an der Schulter erwischt.
Vom Lenker?
Ja, vom Lenkrad von dem Motorrad. Da war eine Fahrerin damals gewesen. Erwischt mich voll am Lenkrad und 8 Meter in die Höhe, gedreht wie eine Pirouette und bin auf der gegenüberliegenden Seite um geschlagen.
Auf der gegenüberliegenden Seite wo? Auf dem Bordstein? Ach, jetzt ist der Sebastian weg. Schade, das deutete sich gerade schon so ein bisschen an, als der Bordstein, glaube ich, war es, nicht mehr zu verstehen war. Mein lieber Redakteur Martin, versuchst du, den Sebastian nochmal zu erreichen, denn ansonsten nicht so viel los bisher heute in der Late Line, beziehungsweise ein Haufen Geschichten, die einem ganz schön nahe gehen, aber die Leitungen sind relativ frei. Wenn ihr anrufen mögt, 0880 5x5. Sebastian!
Ja, ich bin wieder da.
Auf den Bordstein geschleudert, 8 Meter in die Höhe, Pirouette und dann auf dem Bordstein. Habe ich das noch richtig verstanden, bevor du weg warst?
Genau, richtig, genau. Ja, da hat es mich ziemlich böse erwischt. Ja, seitdem habe ich auch immer wieder mal mit der Schulter dann auch entsprechend Probleme. Jetzt auch doch einige Jahre später.
Wie schnell war denn das Motorrad?
30 km/h, das ist eine 30er-Zone. Das ist hier in einem absoluten Wohngebiet. Das war 50 Meter von der Haustür. Wir dachten, wir wären damals clever. Und fahren halt mit diesem Linienbus bis vor die Haustür. Wir wohnen halt im Berg, ganz oben wohnen wir. Und der Bus ist damals, war so ein Sommerbus war das gewesen, der nur im Sommer gefahren ist.
Ja.
Und dachten, wir wären clever fahren mit dem Bus. Und das war dann mein Urteil gewesen. Der hat mich da
aber
hat mich damals ganz böse erwischt.
Verwunderlich, ne, dass das Motorrad ja so langsam war, relativ langsam, und du dann so hoch in die Luft flogst. Also woher kommen denn eigentlich diese 8 Meter? Haben das Leute nachher erzählt, die das beobachtet haben? Du wirst es ja schlecht geschätzt haben, selbst im Flug.
Nee, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur, ich habe in dem Bus gesessen, hält an, steigen aus. Und dann habe ich noch so als ganz vage Erinnerung, dass mein bester Freund damals gerufen hat, Motorrad. Und auch wurde mir nachher erzählt, dass auch die Busfahrer noch gehupt haben soll, oder der Busfahrer, ich weiß gar nicht, gehupt haben soll, aber das weiß ich alles nie. Und der Busfahrer hat damals auch die Aussage gemacht, weil es ist halt direkt vor dem Bus, direkt vor der Windschutzscheibe. Ich bin quasi direkt vor dem Bus bin ich rübergelaufen und die hat mich damals direkt erwischt und die muss wohl hinter dem Bus gestanden haben und dann, weil das halt am Berg war, angefahren sein, wohl auch mit ein bisschen mehr Sputz. Und gerade in dieser Beschleunigungsphase hat die mich halt, der Bus war halt, ist ja nicht so lang, und mich halt direkt volles Kanonenrohr erwischt hat, die, ja.
Aber die muss ja auch gestürzt sein dann, oder?
Ja, natürlich. Die hat ein paar Meter weiter, hat sie auf der Straße gelegen. Zum Glück volle Montur, Lederkombi, alles an. Und das war so eine Motocross-Maschine, die hatte auch dann die entsprechende Schutzausrüstung angehabt, bis aufs Motorrad, was verkratzt war. Weiß ich noch, das mussten meine Eltern damals bezahlen. weil ich damals, also mir wurde damals Teilschuld zugesprochen.
Nein, echt? Weil?
Weil ich angeblich ohne zu gucken über die Straße gelaufen bin.
Ah, ja.
Im Wohngebiet. Aber naja, wie gesagt, das ist alles so lang her, weiß ich nicht. Wir mussten damals einen Teil der Lackierung für den Motorrad bezahlen. Hm. Weil das musste neu lackiert werden. Es war wohl nicht mehr kaputt, aber das mussten meine Eltern damals, haben die mir Jahre später erzählt. Das haben die mir damals, mussten die damals für mich bezahlen. Und ich bin halt da eingeschlagen, also im Ende vom Lied war halt Schlüsselbein kaputt, Rippen und Schulterblatt, alles kaputt. Und ja.
Aber zum Glück nicht am Kopf, ne?
Nee, da habe ich natürlich. Da hätte alles passieren können. Ja. Aber das war wirklich mein Wahnsinnsglück gewesen. Ja, und dann wieder mit 18, erstes Auto. Und habe das unwahrscheinliche Glück, das muss ich heute wirklich genauso formulieren, das unwahrscheinliche Glück gehabt. Habe immer ein Faible für große Autos gehabt, für Mercedes. Und habe damals einen 200er Mercedes bekommen. Und 19 Stunden, nachdem ich mein Auto bekommen habe, habe ich das Ding mal in den Graben gesetzt. Aber nicht nur in den Graben, sondern auf der Straße 6-mal überschlagen, 30 Meter in den Wald. Ich habe so junge Bäumchen, so Durchmesser 6-7 Zentimeter, die habe ich in 2,20 Meter Höhe habe ich die platt gemacht. Da sind die abgeknickt, wo ich am Auto drüber geflogen bin. Mhm. Und Motorblock rausgerissen, habe dann über 40 Meter weiter, haben dann drei große Eichen gestanden. Ich glaube, es waren Eichen, ich weiß es gar nicht. Und da ist der Wagen irgendwann mal zum Stehen gekommen. Werde ich auch nie vergessen. Und bin seit 19 Stunden gefahren. 19 Stunden bin ich das Auto gefahren und dann komplett zerlegt, ja. Schiebedach oben rausgeflogen.
Und was ist dir passiert?
Das ist der Witz. Ich habe im Auto gesessen, war ein Diesel. Diesel. Und man weiß ja so ein bisschen, dass die Autos nicht explodieren, wie bei Alarm von Coppola 11. Das passiert ja nicht.
Ja.
Und wollte damals die Windschutzscheibe raustreten. Das war so damals der Plan. Ich muss aus dem Auto raus, es qualmt alles, es brennt gleich. Der Kühler ist halt geplatzt, weil halt unter anderem auch der Motor halt durch die Luft geflogen ist. Mhm. Und wollte aus dem Auto raus und hatte versucht, die Scheibe einzutreten. Bin auch irgendwann mit dem Fuß mal da durch, war immer noch angeschnallt, was ich überhaupt nicht realisiert habe. Hab mir dabei das Bein aufgeschnitten. Das ist die ganze Verletzung, die ich hatte.
Okay, also zu vernachlässigen. Also, Auto total Schrott, absolut. Wald total Schrott, Sebastian...
Komplett zerlegt.
Sebastian noch in Ordnung.
Ja, ich habe im Krankenhaus gesessen, also kam natürlich dann Feuerwehr, Notarzt, die sind da gekommen mit vollem Aufgebot, natürlich sei ja ganz übel, also ich habe dann Schlachtfeld hinterlassen, so diese ganzen Teile vom Auto, alles ein Trümmerfeld hinterlassen. Ich bin ja aus dem Auto irgendwann dann auch über die Beifahrerseite raus, weil ich bin mit der Fahrerseite auf diesen Bäumen komplett gedreht, um 90 Grad und dann da eingeschlagen, irgendwann aus dem Auto da rausgekrabbelt, selbstständig noch. Und im Moment kamen die ersten Feuerwehrleute in den Berg runtergelaufen. Ich mache in dem Moment die Tür auf und so die letzten Meter haben sich mal noch rausgezogen ins Krankenhaus. Da kam irgendwann die Polizei an, wir suchen Herr Germann. Ich sitze auf diesem OP-Tisch, Operationstisch, wie auch immer, hebe dann nur so die Hand, ja, das wäre ich. Nee, bei dem Auto, das können Sie gar nicht sein. Ich sage, doch, das bin ich. Ja. War halt am Blute wie Schwein am Bein, aber das war jetzt also wirklich zu vernachlässigen. Ich habe keine Narbe heute, nichts mehr, das war alles nur oberflächlich.
Hast du denn hat da irgendjemand dir nachher mal eine Einschätzung gegeben, ob das jetzt einfach unfassbares Glück war oder hat das Auto dich gerettet oder war das quasi eigentlich gar nicht möglich, dass du da lebend wieder rauskletterst oder was war da nachher die Einschätzung?
Es gab einen Gutachter, weil natürlich immer die Sache gewesen, ich bin 18 Jahre gewesen, Drogen, Alkohol, also Sachen, wurde auf alles kontrolliert, war natürlich absolut nüchtern, ich kam von der Arbeit, aus der Handwerkskammer, kam von der Arbeit, nüchtern, mit Drogen nie wieder am Hut gehabt, alles kein Problem. Und es war einfach Dummheit, ich bin in den Grünstreifen geraten und habe dann das Lenkrad verrissen. Das war mein Fehler auch gewesen.
Also.
Und der Gutachter hat damals auch gesagt, also bei einem kleineren Fahrzeug, weil das sind Anfängerauto, wo man sagt, so, ich hatte Fiat 500 oder Ford Fiesta, da wäre ich bei drauf gegangen, das hätte ich nicht überlebt. Und selbst in dem Mercedes, der ja wirklich sehr viel Blech und der auch schwer ist, der hat mir das Leben gerettet, der hat mir wirklich das Leben gerettet, sonst wäre ich dann nie im Leben rausgekommen. Und selbst dann hat der Gutachter noch gesagt, haben Sie ein Glück gehabt, das ist Wahnsinn.
Und seitdem fährst du nur noch hochwertige, quasi gepanzerte deutsche Wertfabrikate?
Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich wirklich einen FSP 12 fahren. Aber ich fahre wirklich, also muss ich wirklich ehrlich gestehen, Mercedes nur fast nur noch durchgehend Mercedes, weil ich weiß, die Autos sind sicher. Habe gerade heute Mittag wieder der Sturz, Wasserfall vom Himmel kam, wieder gemerkt, die ganzen Assistenzsysteme gegriffen. Und also werde ich auch meinen Kindern, wenn es mal soweit ist, werde ich auch als erstes Fahrzeug, auch wenn es ein uraltes, stinkiges Auto ist mit 1 Billion Kilometer auf der Uhr, aber Hauptsache viel, viel Blech drumherum und jede Menge Airbags. Also die kriegen kein Bluetooth-Radio oder so ein Quatsch, aber sowas kriegen die.
Bis deine Kinder Auto fahren, da gibt es sogar kein Bluetooth, da gibt es Freakomaten-Zeug, da werden sie durch Geheimwellen werden irgendwelche Impulse ins Gehirn übertragen und das macht dann Musik. Obwohl es heute ja eigentlich auch nicht anders funktioniert. Sebastian, aber eine Frage noch. Jetzt bist du zweimal in 10 Jahren im Prinzip, ne? Wenn man den Abstand der beiden Unfälle nimmt, quasi dem Tod fast von der Klinge gesprungen, um es mal ein bisschen dramatisch zu sagen. Hat das dann die Jahre danach, auch dann weiterhin als Fahranfänger und so, hat das was mit dir gemacht? Fährt das mit, diese Erfahrung?
Absolut, absolut. Also ich habe vom Jahr 2 mit meinem Vater noch ein Gespräch geführt. Er hat mir das eigentlich gesagt. Das hat bei mir fast 2 Jahre gedauert, bis ich wieder normal, in Anführungszeichen, Auto gefahren bin. Ich merke das heute noch, immer wieder. Also wie heute Mittag zum Beispiel auf der Autobahn hat es auch diesen Sturzregen gegeben. Dann sofort Warnblinker an, runter vom Gas, abguck auf die Seite kommen, Platz machen. Gleichzeitig, ich halte bei jedem Verkehrsunfall an, wo ich weiß, okay, hier könnte irgendwas sein, anhalten, lieber dreimal zu viel als einmal zu wenig. Das hat mich geprägt fürs Leben, würde ich sogar behaupten. Also, wo man einfach sagt, okay, du hast hier einfach ein Schweineglück gehabt. Es gibt Menschen, die haben nicht so viel Glück. Ich habe letztes Jahr einen LKW-Fahrer aus der Maschine rausgezogen. Der hat komplett auf der Seite gelegen mit so einem 40-Tonner. Und das ist quasi direkt vor meinen Augen passiert. Ich bin dann mit dem Auto mehr oder weniger auch direkt auf die Seite geschoben, schnell mein Auto. Das war super glatt gewesen. Bin dann auf der Unterseite von dem Fahrzeug hochgekrabbelt und hab diesen Mann da rausgeholt. Das war jetzt so ein typischer LKW-Fahrer. Der hat dann ein paar Kilo zu viel gehabt und war nicht angeschnallt, hat auf der Beifahrerseite auf der Scheibe gelegen.
Tausende Late-Line-hörende LKW-Fahrer, die gerade vor Wut aufs Lenkrad hauen, sagen...
Ja, es tut mir leid, Jungs, aber es war leider, dieses Klischee hat sich da absolut bestätigt.
Okay.
Und der lag auf der Beifahrerseite und bin dann, das war wirklich so ein Kletterakt, war das gewesen, dann von oben in die Maschine, über die Fahrerscheibe, dann die Fahrerseitenscheibe quasi von oben rein, hat den da rausgezogen, habe ich mir auch gedacht. Also bin froh gewesen, als damals die Feuerwehrleute bei mir waren.
Ja.
Und deswegen gibt es für mich da auch gar keinen Diskussionsgrund, ob ich einen Termindruck habe, ob es regnet, ob es schneit oder irgendwas. Also ich halte an, ich helfe. Egal wer.
Ja, du hilfst und du fährst selbst auch entsprechend vorsichtig und defensiv, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Seitdem auch nie, also ich habe diesen einen Unfall gebaut. Ich habe auch mal einen Parkrempler noch gefahren, um Gottes Willen,
das
aber
zählt nicht.
Nie wieder irgendeinen Schaden über 500 Euro gemacht oder so am Auto.
Ja. Also kann man sagen, Warnschüsse bekommen und diese auch ernst genommen. Und also klar, die anderen fahren immer wie die Idioten und die kann man leider nicht verbessern, aber durch seine eigene defensive Fahrweise, ich klinge heute so belehrend, aber ist doch so, oder? Ich meine, zumindest das, was man selbst zutun kann, um keinen Unfall zu bauen, kann man ja dazu tun.
Man sieht es einfach, wenn Fahrer aggressiv oder gestresst unterwegs sind, dann fahre ich rechts rüber, lasse die auf der Autobahn oder egal wo, ich lasse sie vorbei, dann sollen sie ihren Blödsinn machen, dann sollen sie machen. Aber ich entschuldige mich lieber bei einem Termin oder egal wo, ich entschuldige mich lieber, dass ich 2 Minuten zu spät bin, kassiere auch eine Rüge dafür, als ich da, aber ich komme pünktlich, alle, ich bin trotzdem da.
Ja.
Und das in einem Stück. Also ich habe meine wirklich, muss man sagen, 2 Warnschüsse gekriegt. Ich bin ein gottesfürchtiger Mensch, ich glaube an Gott und ich glaube auch, jeder Mensch hat sein Kontingent und ich habe meins ausgereizt.
Das ist wahrscheinlich eine lebensverlängernde Erkenntnis daraus. Sebastian, schönen Dank für alles.
Ja.
Ja?
Kein Thema.
Okay. Bis dann, tschüss. Ja. Sebastian aus Nonnweiler, der zweimal gewissermaßen sehr viel Glück gehabt hat. Einmal als Knirps vom Motorrad angefahren worden, dann als 18-Jähriger den Benz. Aber volles Pfund in den Wald gesetzt und jedes Mal mit relativ kleinen Schäden rausgekommen und fährt seitdem aber sehr, sehr vorsichtig und sehr defensiv Auto. Unfälle sind unser Thema heute in der Late Line. 0880 5x5, das ist die kostenlose Nummer. Ich würde sehr gerne wissen, welche Unfälle ihr schon hattet. Sind die glimpflich ausgegangen? Nicht so glimpflich? Konntet ihr da eine Lehre draus ziehen? War es dann auch egal? Wart ihr schuld? Waren andere schuld? Was habt ihr erlebt? Miriam ist dran. Hallo Miriam.
Hallo, guten Abend. Ich habe zum Glück selbst noch keinen Unfall erlitten oder erlebt, habe aber eben eure Sendung im Radio verfolgt auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und war über einen Redner total schockiert, ehrlich gesagt.
Ja, nämlich?
Der Herr, der mit seinem Freund einen Unfall verursacht hat, wo ein Motorradfahrer gestorben ist.
Ja.
Dass der noch so darüber lachen kann, dass sie ihre Fahrweise beibehalten und so gar nichts gelernt hat aus der Situation. Ich denke, sie hatten sehr viel Glück, dass sie nicht belangt worden sind von der Polizei.
Ja, also wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann war das schon noch verkehrsregelkonform und korrekt, was sie gemacht haben.
Das habe ich auch so verstanden, nur er sagte ja selbst, sein Freund wollte dann nicht aussagen, es war ihm zu heikel bei der Polizei und so. Ich meine, sie waren sich, glaube ich, schon der Schuld bewusst, dass sie sehr abrupt abgebogen sind, dadurch die Fahrer hinter ihnen. Klar, das ist vor Gericht immer so eine Sache, bis man da wirklich schuldig gesprochen wird. Aber ich denke, so als Mensch, als menschliches Wesen, dann denkt man sich doch, okay, eine Teilschuld habe ich trotzdem irgendwo.
Ja.
Dass man dann trotzdem noch so durchs Leben geht und sagt, wir fahren immer noch sehr chaotisch und sehr, weiß ich nicht, was er gesagt hat, durchs Leben. Das fand ich so erschreckend, dass er hat das so auch so locker und witzig erzählt, wo ich denke, Mensch, da ist jemand gestorben, auch wenn der ledig war, dieser Motorradfahrer, trotzdem Geschwister, Eltern, was weiß ich, ja, vielleicht eine Freundin, die ihn geliebt hat, fand ich ein bisschen schade.
Ja.
Und es ist ein Spiegel einfach von unserer Gesellschaft.
Also ich muss da einhaken, bevor du es auf die ganze Geschichte... Ich habe Florian da wirklich ein bisschen anders verstanden.
Ja.
Also bei mir ist es so angekommen, ich kenne ihn jetzt ja nicht,
ich muss ihn jetzt nicht
unbedingt in Schutz nehmen, aber so einfach, wie wir miteinander geredet haben, habe ich ihn so verstanden, dass erstens ihnen das schon sehr nahe gegangen ist und sie sich da ziemlich viel Gedanken drüber gemacht haben danach, dass wären sie gerade ausgefahren, würde dieser Mann noch leben.
Genau, ja, das hatte ich auch.
Dass sie letztendlich aber nicht schuld waren an dem Unfall, dass sie zwar Verursacher waren, aber eben nicht schuld, weil sie nicht mutwillig irgendetwas völlig außerhalb der Regeln gemacht haben. Und als Konsequenz haben sie daraus gezogen, dass er sich jetzt nicht mehr in die Navigation einmischt, sondern seinen Freund einfach fahren lässt. Also so ganz, dass denen das völlig egal ist.
Das war jetzt auch überspitzt gesprochen. Und jetzt der Redner danach, also der junge Mann, der eben gesprochen hat, der hat ja auch wirklich... Ehrfurcht dann auch vom Leben und so. Also das kam halt ganz anders rüber. Und beim Florian, der gesprochen hat, das kam so wirklich so locker und so witzig und so. Es kam einfach so komisch rüber.
Ja.
Und das wollte ich einfach nur mal sagen, dass man da vielleicht doch nochmal...
Ja.
Ja, und vielleicht doch über seinen Fahrstil nochmal nachdenkt, ja. Und klar. Also ich habe das schon so verstanden, dass sie nicht schuld waren direkt, dass man sie auch nicht belangen konnte deswegen. Aber ich fand es trotzdem schade, wie es so rüberkam, die Geschichte.
Ja, verstehe.
Wollte ich einfach nur mal sagen.
Florian, der wahrscheinlich noch zuhört, wird wahrscheinlich wissen, was er sich davon anzieht oder wo er mit dir einer Meinung ist und wo nicht. Aber Miriam, nochmal, wenn wir das ein bisschen genereller machen, ich meine, wenn man so einen Unfall miterlebt und man weiß, selbst wenn man nicht schuld ist an dem Unfall, hätte man sich anders verhalten, wäre er nicht passiert.
Das ist schon hart.
Man muss ja auch irgendwie weiterleben und weitermachen, oder? Man kann sich ja nicht fortwährend beladen mit ich bloß.
Das soll man auch nicht. Nee, ich fand dann nur, du hattest ja gefragt, habt ihr was daraus gezogen, eine Lehre und so. Und dann sagt er so, fahren tun wir immer noch so chaotisch. Und das fand ich so. Also wo ich denke... Ist eigentlich schade.
Ja, er hat gesagt, wir machen immer noch so ein paar verrückte Sachen mit dem Auto.
Und
da habe ich dann gedacht, da meint er aber nichts, was im Straßenverkehr stattfindet.
Okay.
Sondern habe nicht weiter nachgefragt. Aber wer weiß, ich habe mit Absicht
so
nicht gefragt. Ich wollte es gar nicht wissen.
Fand ich ein bisschen erschreckend. Aber vielleicht habe ich es auch nur falsch wahrgenommen. Ja, kann natürlich auch sein, aber... Ja, mir war es ein Anliegen, das nochmal zu sagen, weil da wirklich jemand ums Leben gekommen ist. Und auch wenn der Polizist gesagt hat, naja, das passiert halt im Frühjahr, wenn die Motorradfahrer wieder rauskommt, der war ledig. Fand ich auch.
Eher zu seiner Beruhigung, ne? Dass der jetzt nicht drei hungernde Kinder hinterlässt. Also, aber ich verstehe schon, was du meinst.
Ja, das ist gut.
Okay.
Aber eine tolle Sendung und wirklich ganz ergreifende Geschichten auch zum Teil. Hat Spaß gemacht zuzuhören.
Ist ja noch nicht vorbei.
Nee, ich auch weiter.
Danke Miriam für den Anruf.
Ja, danke.
Bis ciao. Dann. Ciao. Tschüss. 0880, 5x5, das ist die Nummer dieser Sendung.
Bringen wir das Ding.
Fritz vom RBB.
Enjoy.
MDR Sputnik.
Unser Ding und UFM präsentieren. Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Hendrik Schröder.
Schönen guten Abend nochmal, falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, heute in Vertretung von Ingmar Stadelmann. Bis 1 Uhr haben wir noch das Vergnügen miteinander und wie immer in der Late Line seid ihr eingeladen anzurufen. Die kostenlose Nummer 0880 5x5 und wir reden heute über Unfälle. Und ich möchte sehr, sehr gerne wissen und erlaubt mir neugierig zu fragen, welche Unfälle ihr schon hattet in eurem Leben. Welche kleinen, dummen Unfälle, welche vielleicht etwas dramatischeren Unfälle, Unfälle, über die man nachher lachen kann, weil man wirklich selber schuld und selten doof war, aber alles ist ja nochmal gut gegangen. Unfälle, über die man nachher gar nicht so lachen mag, weil eben doch ein bisschen was hängen geblieben ist. Unfälle, aus denen man eine Lehre zieht. Unfälle, von denen Sachen bleiben, die man auch nie wieder los wird, auf welche Weise auch immer. Ja, Unfälle, die einem geschehen. Denn ich erzähle das gern nochmal, weil ich immer davon ausgehe, dass ab und zu auch mal Leute von euch neu einschalten, nicht jeder von Anfang an die Sendung gehört hat und so. Also ich denke verschärft über Unfälle nach, seitdem in Berlin dieser schwere Fahrradunfall passiert ist, bei dem ein Fahrradfahrer von einer aufgehenden Autofahrerseitentür so heftig erwischt wurde, dass er so gestürzt und gefallen ist, dass er eben verstorben ist. Und wer von uns fährt nicht Fahrrad, ne, durch die Gegend? Und ich zum Beispiel ziemlich viel, auch um von A nach B zu kommen, nicht nur als Sportgerät oder so. Und es kann passieren. Es kann auch gleich nachher passieren oder morgen. Uns kann ein Unfall passieren und man rechnet nicht damit und man kann sich nicht darauf einstellen und es ist was anderes als, weiß ich nicht, wenn Gefahren, die man sieht und in die man sich vielleicht mit Absicht begibt oder so ein Unfall, das macht bam und dann ist der Unfall passiert, ob jetzt im Straßenverkehr oder irgendwo anders und ja, dann hat man die Folgen zu tragen und möglicherweise auch Konsequenzen daraus zu ziehen oder die werden einem auch zwangsläufig gezogen, ob man möchte oder nicht und über all das möchte ich gerne mit euch sprechen, noch bis 1 unter 0880 5x5. Welche Unfälle musstet ihr erleben? Wir reden über Unfälle heute und ich möchte gerne wissen, welche Unfälle euch schon passiert sind in eurem Leben. Hallo Hanna aus Potsdam.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend. Hanna, du bist über eine rote Ampel gelaufen und dann ist was passiert.
Genau, ich habe was richtig Dummes gemacht. Ich bin über eine rote Ampel gelaufen, weil ich die Straßenbahn auf der anderen Seite kriegen wollte und es war dunkel und dann habe ich gleich meine Quittung gekriegt und wurde auf der letzten Fahrbahn angefahren von einem Auto.
Weil du die Straßenbahn noch schnell kriegen wolltest?
Ja, genau. Mhm. Ich bin dann über die rote Ampel gelaufen. Und es hat auch die ersten vier Spuren super geklappt, bis auf der fünften dann mich das Auto angefahren hat.
Du hast es falsch eingeschätzt oder das Auto kam unvorhergesehen?
Tatsächlich habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin mit einem Kumpel über die Straße gelaufen. Und er ist einfach losgelaufen, ich bin aus Reflex mitgelaufen und er hat aber den Vorteil, dass er einen Schritt schneller war als ich und mich hat dann irgendwie, also es war dann schon zu spät, als man dann drüber nachgedacht hat.
Ja, und wie schnell war das Auto?
Naja, also es war eine 50er Strecke und das Auto hat auch versucht noch abzubremsen, aber es war so bestimmt 30, 40 km/h auf jeden Fall.
Boah,
noch.
Das ist schon echt schnell. Und was ist dann, wie hast du das in Erinnerung nach diesem Moment?
Also tatsächlich fehlen mir so ein paar Sekunden, weil, also ich stand da natürlich auch unter Schock und so und ja, den Moment, wo man dann durch die Luft fliegt, den weiß ich auch nur von Erzählungen, also von anderen Leuten. Ich habe das selber irgendwie gar nicht so realisiert. Man hört es ja dann, also es tut auf einmal irgendwo überall weh und man liegt auf dem Boden und aber ich hatte einfach, ich hatte auch 1000 Schutzengel, muss ich dazu sagen. Die Ärzte waren auch total, ja, ein bisschen fassungslos, dass ich tatsächlich echt nur ein paar blaue Flecken davon getragen habe und naja, so eine kleine Prellung so am Bein, aber ansonsten ging es mir echt gut. Ich bin auch direkt aufgestanden und wollte auch in meinem Wahn noch die Bahn kriegen, bis dann ein paar Leute meinten, nee, okay, setz dich jetzt erstmal hin, so, du bist gerade durch die Luft geflogen, entspann dich mal und ja, es war echt krass. So
aber, nachhinein. Aber das heißt, wenn du noch aufstehen und weiterlaufen konntest, ist es glimpflich ausgegangen?
Ja, also ich hatte echt richtig Glück. Mir ging es echt gut. Ich war zwar, wie gesagt, im Schockzustand. Also ich hatte tatsächlich, habe ich echt Witze gerissen, habe gelacht, habe wirklich die Situation null ernst genommen. Also mir tat außer mein Kopf ein bisschen, tat mir auch nichts weh, bis dann halt der Krankenwagen kam. Und Also letztendlich war das halt wirklich, ich stand einfach unter Schock.
Mhm. Wie lange hat das dann gedauert, bis der Schock weg war?
Ja, ich glaube, das waren letztendlich fast der ganze Abend noch. Also bis man es dann so realisiert hatte, waren es bestimmt 4-5 Stunden. Aber ja. Mhm.
Und kam dann der Zusammenbruch mit Weinen und es gar nicht fassen können, was da passiert ist?
Nee, tatsächlich kam der gar nicht. Mhm. Das war dann einfach nur dieses, irgendwann kam dann am nächsten Morgen, glaube ich, so dieses, oh Gott, ey, was hattest du eigentlich für Glück? Und dann, ja, es war einfach so unfassbar, auch wenn ich jetzt noch drüber rede, also es ist jetzt so 3-4 Jahre her, das hätte echt blöd ausgehen können.
Mhm. Ja, das hätte super blöd, hätte tot sein können, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, und wenn das einem so bewusst wird, dann denkt man sich einfach nur so, oh, krass, ey, was hatte ich für Schutzengel? Und seitdem tatsächlich, das war ich auch angerufen, weil manche haben ja irgendwie nicht so von den Unfällen gelernt. Ich habe aber jetzt auch erst vor einer halben Stunde eingeschaltet, deswegen weiß ich nicht, was die anderen davor erzählt haben. Mhm. Aber ich habe tatsächlich krass daraus gelernt. Also ich möchte, also natürlich bin ich auch nochmal über eine rote Ampel gegangen, aber wirklich, wenn ich auf 2 Kilometer kein Auto gesehen habe. Aber sobald da irgendwie so ein paar Autos waren, ich gehe über keine rote Ampel mehr. Das ist, da habe ich echt Respekt vor noch.
Mhm. Vor allen Dingen, also über eine rote Ampel gehen kann man natürlich nie als Empfehlung aussprechen, aber dann gerade noch bei so einer mehrspurigen Straße ist es noch besonders wahnsinnig.
Das war einfach nur dumm. Ich kann es mir selber nicht erklären.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Nicht drüber nachgedacht.
Hast du mit dem Fahrer mal gesprochen danach?
Danach nicht. Oder also wir hatten einmal kurz Briefkontakt. Also tatsächlich ist bei dem Unfall auch die Frontscheibe vom Auto kaputt gegangen. Ich bin mit meinem Kopf rausgefallen und die war dann quasi zersplittert, die Frontscheibe. Und die musste natürlich auch meine Versicherung hat die dann übernommen. Die musste natürlich ersetzt werden. Und da hatten wir dann sozusagen auch unsere Adressen. Und da habe ich dann einmal einen Brief von denen gekriegt, dass die das auch sehr erschüttert hat. Das war auch ein paar Tage, also es war zwischen Weihnachten und Silvester, hat auch super gepasst von der Zeit her. Und dass sie das sehr beschäftigt, das Erlebnis. Und ich habe denen dann auch zurückgeschrieben, mich entschuldigt für meine Dummheit und habe denen dann sogar noch von der Feuerwerker-Sinfonie in Potsdam 2 Karten noch dazugelegt und geschenkt, so weil es mir halt voll leid tat.
Ja.
Dass ich den... ja, also es ist ja auch für die ein krasses Erlebnis gewesen.
Total krass, ne? Ja, habe ich gerade versucht, mich in die Rolle des Fahrers reinzuversetzen, dass man sich an alle Verkehrsregeln hält, der andere aber nicht. Ja. Und dann hat man da fast ein Menschenleben auf dem Gewissen. Das hat der wahrscheinlich auch eine Weile mit sich rumgetragen.
Auf jeden Fall. Und mittlerweile, also ich bin jetzt 18 und fahre selber Auto, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mir einer vor das Auto läuft, boah.
Ja.
Also auch wenn es dem danach noch gut geht, man macht sich ja trotzdem, also man hat ja selber auch einen Schock so davon.
Ja, aber zu einer Gerichtsverhandlung oder sowas kam es dann nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Ich war ja auch erst 14, wie gesagt. Und dadurch, dass ja nichts weiter passiert ist, in Anführungszeichen, außer dass jetzt die Scheibe kaputt gegangen ist, war ja alles gut. Mhm. Ist da zum Glück zu nichts weitergekommen.
Ja, auch wieder so eine Lehre fürs Leben, oder? Ich will gar nicht so moralisch oder belehrend sein in dieser Sendung, aber es ist manchmal das, was man mitnimmt, oder? Wenn man das einmal sowas erlebt und dann geht es gut aus und sich da ein paar Gedanken drüber macht, dann geht das auch, und das im positiven Sinne, auch lange nicht mehr ganz weg.
Ja, auf jeden Fall. Also sowas verändert einen natürlich auch, ne? Aber ist ja auch gut, wenn man dann ein bisschen mehr auf sich aufpasst.
Ja. Schönen Dank für den Anruf, Hanna.
Ja, klar.
Dann weiterhin Abend noch. Gute Fahrt.
Dankeschön.
Bis dann. Ciao. Josephine ist dran aus Bremen, 22 Jahre alt. Moin.
Hallo.
Josephine, wie du weißt, ihr sprecht ja vorher mit meinem Redakteur und das auch unter anderem deswegen, dass er mir 2-3 Stichworte geben kann, worum es denn im folgenden Gespräch gehen wird. Und wenn ich deine Stichworte so lese, die ich hier habe, dann denke ich, das könnte jetzt eine lustige Geschichte werden, muss aber nicht unbedingt. Denn wenn man von einem Elefanten fällt, klingt es zunächst mal erstmal komisch.
Richtig, also ich werde auch immer erstmal belächelt, wenn ich mit der Geschichte anfange, weil ich sag mal, das hat man ja noch nicht so oft gehört, dass jemand vom Elefanten fällt und sich Wirbel bricht.
Was für ein Elefant und wieso fällst du darunter?
Also ich war letztes Jahr in Nepal und habe dort mit Elefanten gearbeitet, weil ich gelernte Zootierpflegerin bin. Und habe dort in Nepal ein Projekt unterstützt, bei dem man halt mit Elefanten arbeitet. Und da sind wir eigentlich quasi routinemäßig jeden Tag auf den Elefanten in den Dschungel geritten. Und an dem einen Tag war es halt so, dass wir wieder losgeritten sind, aber dann leider auf eine wilde Elefantenkuh getroffen sind, die mit ihrem Jungtier unterwegs war. Und die wollte dann halt ihr Jungtier beschützen und hat deshalb den Elefanten, auf dem ich saß, angegriffen. Und daraufhin ist mein Elefant dann losgerannt wie so ein Irrer. Und ja, wenn so ein Elefant losrennt, dann hat man da eigentlich egal wie kein Halten mehr drauf. Und daraufhin sind dann ich und der Elefantentrainer, der auch mit auf dem Elefanten saß, runtergefallen. Und er hatte ein bisschen mehr Glück als ich, weil er ist auf mir gelandet, also weich gelandet. Und ja, ich habe es dann abbekommen.
Weiß man das vorher, dass wenn der Elefant rennt, dann, also man, da ist schon ein Sattel drauf, oder? Oder irgendwas, wo man drauf sitzt?
Ja, genau. Da ist so ein Sattel drauf. Und in dem Moment, als der Elefant losgerannt ist, habe ich schon so gedacht, oh Scheiße, du fällst hier jetzt gleich auf jeden Fall runter. Ja. Aber
also das gilt es zu vermeiden. Man kann nicht auf rennenden Elefanten reiten.
Nein, ja. Definitiv nicht. Man sitzt genau auf den Schulterblättern und die gehen dann rauf und runter und ist definitiv kein Halten. Also die werden auch richtig schnell. Hm.
Und ja, aber in dem Moment dann abzuspringen oder so, weil man das Unglück ja kommen sieht, ist dann auch schwer, ne?
Ja, ist schwierig. Also ich habe dann eigentlich noch relativ lange, also was heißt lange, das waren wahrscheinlich nur so Sekunden, aber vom Gefühl her relativ lange noch drauf halten können. Ich hatte mich dann in diesen Sattel so festgekrallt und hing dann auch recht lange noch so schief am Elefanten, aber irgendwann war da einfach kein Halten mehr. Ja, und so abspringen, bei der Höhe ist das einfach nicht drin. Also asiatische Elefanten sind zwar kleiner als afrikanische, aber die haben halt immer noch ein Schultermaß von 2,50 Meter oder noch höher.
Also du sahst es kommen und fielst dann ja wahrscheinlich auch relativ schnell der Trainer auf dich drauf. Und
Richtig, genau.
Wie lange hat das dann gedauert, bis du realisiert hast, dass da was passiert ist?
Also der erste Moment, als ich gefallen bin, war eigentlich der schlimmste, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. Also dadurch, dass der Elefantentrainer auf mich gefallen ist, muss ich wohl irgendwie so die Lunge eingequetscht bekommen haben. Auf jeden Fall lag ich da und konnte gefühlt Minuten nicht mehr richtig atmen. Also ich denke mal, in Wirklichkeit waren das nur so ein paar Sekunden. Aber das Gefühl ist wirklich ganz, ganz schrecklich, wenn man da so liegt und eigentlich gar keine Luft mehr bekommt. Mhm. Und das war eigentlich auch so das Schlimmste an dem Sturz. Danach habe ich eigentlich gar nicht so viel gemerkt und realisiert. Also mir tat so ein bisschen der Rücken weh, aber ich bin dann auch aufgestanden und die ganzen Einheimischen, die kamen dann zu mir, haben mich von oben bis unten abgetastet, haben mich tausendmal gefragt, ob es mir gut gehen würde und ob sie irgendwas tun könnten und sind dann mit mir, also da war in der Nähe so ein Fluss, da sind die dann mit mir noch ins Wasser gegangen und meinten, ich müsste mich jetzt erstmal so ein bisschen abkühlen und irgendwie habe ich in dem Moment eigentlich noch gar nichts realisiert und habe auch überhaupt nicht daran gedacht, dass mir irgendwie wirklich was Schlimmes passiert ist. Hm. Ja, und dann bin ich, dann haben die anderen Elefantentrainer, die kamen dann auch irgendwann, einer von denen ist hinter dem Elefanten her und wollte den dann wieder einfangen und so. Und dann waren da halt drei und die sagten dann, ja, wir müssen erstmal zurück zum Camp. Hier können wir sowieso nichts machen. Wir waren halt mehr oder weniger mitten im Dschungel. Und dann sind wir erstmal eine halbe Stunde zurück ins Camp gelaufen. Und in Nepal ist es so, die Menschen haben alle keine Autos oder so. Also wenn überhaupt, fahren die nur mit dem Taxi oder die haben Motorräder. Und dann lag ich da erst so auf so einer Kutsche, die die da hatten. Und dann sagte irgendwer dann so, ja, lass uns lieber mal zum Arzt fahren. Und dann sagte ich auch, ja gut, aber wie machen wir das denn? Und dann sagte der eine, ja komm, ich habe ein Motorrad, setze dich hinten drauf, wir fahren jetzt zum Arzt.
Ja, wie sonst, ne? Wenn es da so üblich ist?
Ja, und also wenn man dann so im Nachhinein überlegt, was ich da für Verletzungen hatte, hätte ich das halt niemals machen dürfen.
Aber wie hättest du sonst zum Arzt kommen sollen?
Ja, ja, richtig. Und dann habe ich mich irgendwie da auch hinten drauf gequält. Also ich wollte dann erst von links aufsteigen, konnte aber das rechte Bein gar nicht so hochheben. Und da habe ich schon so gedacht, irgendwie tut das weh. Also irgendwie scheint wohl doch was zu sein. Und dann bin ich von der anderen Seite aufgestiegen. Und dann sind wir über so Schotterwege sind wir dann zum Dorfarzt gefahren. Und das waren dann auch so die längsten 5 Minuten überhaupt, weil mir da wirklich der Rücken richtig wehtat. Und dann sind wir beim Dorfarzt angekommen, aber das ist halt, also ich weiß nicht mal, ob das ein richtiger Arzt war. Naja, und dann sind wir da rein. Ja, ja, so ungefähr. Und dann sind wir da rein und dann hatte er mich abgetastet und dann irgendwann fing er halt an, am Rücken so rumzudrücken und dann hatte er wohl irgendwann so die Stelle, wo die Brüche waren, erwischt und drückt da drauf und ich habe gedacht, ich sterbe vor Schmerzen. Ich habe wirklich geschrien, weil es so weh tat. Und das war so der erste Moment, wo ich wirklich gedacht habe, irgendwie, das tut schon ganz schön weh. Also du, ich hab aber nicht an Brüche gedacht, sondern ich habe immer so gedacht, oh, du musst dir ordentlich was geprellt haben. Ja, und dann sagte der Arzt da, ja, ich kann sie hier nicht weiter untersuchen. Ich habe kein Röntgengerät oder so. Sie müssen jetzt zurück in die Hauptstadt nach Kathmandu. Ich werde jetzt einen Hubschrauber rufen.
Wow.
Und erstmal hatte ich dann direkt Panik, so, oh Gott, nein, ihr müsst sofort ich hatte eine Auslandskrankenversicherung, habe ich denen direkt das gesagt, ihr müsst die erst anrufen, sonst muss ich das bezahlen und ihr müsst sofort die Versicherung kontaktieren. Das waren dann so meine Sorgen. Und dann,
geil, ne? Der gute Deutsche denkt erstmal daran, wer bezahlt das und deckt das überhaupt, ja, die Versicherung, genau, ab. Ja, aber ich sterbe, aber es zahlt keiner.
Ja, richtig. Und dann hat man ja so diese typisch deutschen Überlegungen, so, ja, alles klar, der Hubschrauber macht sich jetzt auf den Weg, ist in einer halben Stunde da. Ja, so ist das aber in Nepal nicht. Also in Nepal haben die alle ganz viel Zeit und kommst du heute, kommst du morgen, so. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, 4 Stunden auf den Hubschrauber gewartet. Und dann irgendwann wurden die angerufen, ja, der Hubschrauber ist jetzt gleich da. Und dann haben die mich in so einem klitzekleinen Krankenwagen, wo ich sogar noch die Beine einziehen musste, damit ich da hinten drin liegen konnte, haben die mich dann zu so einer Wiese gefahren, zu dem Hubschrauber. Da haben wir dann auch nochmal eine halbe Stunde gewartet, bis der Hubschrauber gelandet war. Und dann denkt man ja, das ist irgendwie so ein Rettungshubschrauber. Das war aber auch nicht der Fall. Das war so ein Versorgungshubschrauber, wo ich dann hinten quer auf der Rücksitzbank lag und der Co-Pilot hat noch meinen Kopf auf den Schoß gelegt. Und ich weiß nur noch, dass ich wahnsinnige Angst vor dem Hubschrauberflug hatte, weil ich eh schon Flugangst habe und dann auch noch mit dem Hubschrauber fliegen. Und, oh
Hattest
Gott.
Du denn an der Stelle eigentlich schon Schmerz- oder Beruhigungsmittel bekommen? Oder war das dann?
Ja, bei dem Arzt hatte ich schon das erste Mal ein Schmerzmittel gekriegt.
Okay, also und dann in diesem schrottigen Hubschrauberkopf auf dem Schoß des Co-Piloten hinten auf der Rückbank ab nach Kathmandu.
Genau, und dann sind wir da auf dem Flughafen gelandet haben dann wieder irre lange, also irgendwie 2 Stunden oder so auf einen Krankenwagen gewartet, bis ich dann endlich mal ins Krankenhaus gebracht wurde. Und es war wirklich so, ich hatte, glaube ich, morgens um 10 den Unfall und abends um 19 Uhr war ich das erste Mal im Krankenhaus. Wo ich im Nachhinein nur gedacht habe, oh Gott, wenn du irgendwelche wirklich schlimmen, offenen, blutenden Verletzungen gehabt hättest, du wärst jemanden gesehen hätte.
Jetzt war die Verbindung gerade einigermaßen mittelmäßig. Du wärst was?
Achso.
Du wärst also verreckt, oder was hast du gesagt?
Ja. Ich habe wirklich gedacht, ich wäre verreckt, wenn ich irgendwelche schlimmen Verletzungen gehabt hätte.
Vielleicht wäre es dann auch schneller gegangen, oder? Denn der Arzt hat ja wahrscheinlich schon gesehen, da ist was behandelt werden muss, aber nichts Lebensbedrohliches, oder?
Oder war das zu dem Zeitpunkt
noch gar nicht klar?
Also für ihn war das schon so ernst, dass er halt auch in Kathmandu so mit der Ausdrücklichkeit angerufen hatte, dass die sich jetzt auf den Weg machen müssen. Aber in Nepal ist es halt einfach alles anders. Die sind da total tiefenentspannt.
Ja, und dann im Krankenhaus geröntgt, da wurde festgestellt, was, 3 Wirbel? 3 Wirbel gebrochen?
Ja, selbst da wurde das noch nicht festgestellt.
Selbst da noch nicht. Okay,
nein,
die Geschichte nicht, weil der Christian wartet, weil wir fragen mal kurz. Christian?
Ja?
Ist ja ganz spannend, die Geschichte von Josephine, ne?
Doch.
Ja? Okay. ich kümmere mich gleich noch um dich, Christian. Keine Sorge. Genau, okay, Josephine, kannst du noch ein bisschen weiter erzählen? Also, kein Problem. Ich höre ja gerne zu. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die anderen denken, oh, was redet da mit der einen, aber ich finde es ja sehr spannend. Also in Kathmandu haben wir das immer noch nicht festgestellt, das heißt von da dann nach Deutschland, oder?
Nee, also die haben das beim Röntgen noch nicht festgestellt, dann bin ich nochmal in ein anderes Krankenhaus gebracht worden, die ein CT-Gerät haben und da wurde das dann endlich festgestellt. Und dann habe ich das nicht mal am gleichen Tag erfahren, sondern erst am nächsten Tag und dann war das auch auf in gebrochenem Englisch auch nur die Diagnose, irgendwas an ihrem Rücken ist gebrochen, bleiben Sie bitte liegen, Sie dürfen nicht mehr aufstehen, Sie dürfen nicht mal zur Toilette gehen. Das war dann so die Diagnose, wo ich dann wirklich das allererste Mal so einen richtigen Schock gekriegt habe und wirklich gedacht habe, oh nein, es ist tatsächlich was Schlimmes passiert, weil das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Ich hatte vorher meiner Familie auch eine Nachricht geschrieben, bleib mal ruhig, alles gut, ich bin zwar im Krankenhaus, aber ist schon nichts Schlimmes passiert. Also,
Wie lange musstest du denn da im Krankenhaus bleiben? Was ist dann schlussendlich mit dir passiert?
Also ich lag insgesamt 3 Wochen in Nepal im Krankenhaus, bevor ich von einer deutschen Sanitäterin in Kathmandu abgeholt wurde und die hat mich dann auf dem Rückflug begleitet.
Okay, und dann nach Deutschland ins Krankenhaus und da wurde festgestellt, diese Wirbel sind gebrochen. Das ist schmerzhaft und ärgerlich, aber nicht bedrohlich, nicht bedenklich?
Ich sag mal so, die Ärzte meinten nur ganz, ganz viel Glück im Unglück gehabt, ne? Also, dass ich überhaupt noch laufen konnte und so. Man konnte dann nach den 3 Wochen im Grunde nichts mehr machen, also eine OP oder so wäre vollkommen sinnfrei gewesen. Ich habe dann ein Korsett anbekommen und was eigentlich noch viel schlimmer war, als die Knochenbrüche waren, der Muskelabbau, weil ich habe 3 Wochen nur gelegen und habe dementsprechend eigentlich fast alles an Muskulatur verloren und durfte dann, als ich in Deutschland aus dem Krankenhaus entlassen wurde, quasi bei 0 anfangen. Ja. Ich konnte echt gar nichts mehr.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das geht schnell, ne?
Ja, das geht wahnsinnig schnell und es dauert ewig lange, bis man das wieder aufgebaut hat.
Okay, also es hätte doch dramatisch ausgehen können, aber du hast Glück gehabt. Aber wie du das jetzt schilderst, Josephine, in der Rückschau natürlich und abgefahrene Geschichte, wer erlebt sowas schon? Auf dem Elefantenreiten, runterfallen, Hubschrauber in Kathmandu und so weiter, aber gab's denn da auch Momente vor dem Hubschrauberflug, hast du Angst gehabt, hast du gesagt, aber wenn man dann 3 Wochen in Nepal im Krankenhaus ist, selbst wenn du jetzt so recht umtriebig klingst und ja auch wahrscheinlich genau wusstest, wo du da hinfährst und Land und Leute kanntest, aber gab es da auch Momente, wo du wirklich Angst hattest und dachtest, was wird jetzt mit mir hier fern der Heimat?
Also die 3 Wochen im Krankenhaus waren eigentlich das Schlimmste von allem, weil man unfassbar viel Zeit zum Nachdenken hat. Also niemand spricht die Sprache. Ich war da komplett alleine. Man kann sich eigentlich kaum ablenken, weil man den ganzen Tag nur im Bett liegt und also da hatte ich schon Momente, wo ich dann auch über mein ganzes Leben nachgedacht habe. Und das hat mich dann auch tatsächlich wirklich verändert. Also jetzt auch im Nachhinein. Ich habe dieser Unfall schon wirklich und auch mein ganzes Leben so ein bisschen umgekrempelt. Und ich habe auch eine ganz andere Sichtweise jetzt aufs Leben. Und
dankbarer?
Man denkt schon, ja,
ruhiger,
definitiv.
Ruhiger? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, nee, also schon eher so eine Jetzt-erst-recht-Einstellung. Aber unglaublich dankbar, dass man noch lebt und dass man vor allen Dingen auch noch laufen kann. Und dass man auch viel, viel mehr Acht auf sich selber geben muss. Also ich mache seitdem halt auch viel, viel mehr Sport und sowas alles, achte viel mehr auf meine Gesundheit. Also das hat mich schon geprägt.
Mhm. Also das Leben etwas mehr wertschätzen und auch ein bisschen demütiger sein gegenüber dem Leben nach so einer Erfahrung.
Ja, auf jeden Fall.
Und solche Trips wie mit Elefanten auf Elefanten reiten in fernen Ländern machst du trotzdem auch noch? Also okay, also bist nicht weniger mutig geworden, sagen wir mal so.
Nein, überhaupt nicht. Ich gebe auch niemanden Schuld daran. Also mich haben auch ganz viele gefragt, so, ja, nee, du wirst bestimmt niemals auf einen Elefanten wieder steigen, oder? Das ist für mich, also das steht für mich irgendwie außer Frage, weil diese wilde Elefantenkuh, die hat einfach nur aus Instinkt ihr Jungtier beschützen wollen und da kann man ja niemanden Schuld für geben, dass das jetzt tatsächlich dann alles so passiert ist. Es war halt einfach ein Unfall.
Ja.
Ja.
Schönen Dank für den Anruf, Josephine, und für diese Geschichte.
Ja. Gerne. Danke.
Augen auf beim Elefantenkauf, hätte ich fast gesagt. Beim Elefanten.
Ja, so ungefähr.
Ja. Okay, bis dann, ja?
Ja, tschüss.
Fast am Ende der Sendung dieser Late Line, wo wir seit 23 Uhr bzw. seit 22 Uhr auf Fritz schon über Unfälle sprechen. Wenn jemand von euch noch eine letzte Geschichte, nachdem Christian aus Wildeshausen gleich noch dran ist, beisteuern möchte oder aber das ultimative Schlusswort sprechen, sehr, sehr gerne. Meldet euch unter der kostenlosen Nummer 0880 5x5. Christian aus Wildeshausen, vielen Dank für deine Geduld. Guten Abend.
Ja. Bitte, bitte. Moin, moin.
Moin, moin. Ja, auf dem Elefantenreiten in Nepal und dann runterfallen, Rippen brechen, Hubschrauber fliegen. Kannst du nicht ganz mithalten, wa?
Nee, da kann ich nicht mit hinhalten. Das ist, was ich eher hatte, totaler Bullshit gewesen.
Macht nichts, kann ja nicht, also mir ist auch noch nicht so eine dramatische Geschichte passiert. Was ist dir passiert, Christian?
Zwei Sachen sind das. Ich hatte das vor ein paar Jahren gehabt, da bin ich einen Tag vor Heiligabend von meiner alten Heimat zurück nach Wildeshausen gefahren. Da gab es Eisregen, stand ich nachher quer auf der Straße, da hatte ich richtig Schwein mitgehabt, weil ich das erst gar nicht gemerkt hatte, dass es Eisregen war. Hm. Und das andere war, ich glaube mit 14, 15 die Ecke, da war das bei uns im Dorf damals total angesagt, Schlitten hinter Trecker zu binden und dann damit über die Äcker zu fahren.
Im Winter?
Ja, klar.
Ja, naja, kann ja sein, dass ihr so verrückt seid und das auch macht, wenn kein Schnee liegt, aber okay.
Mhm. Nee, da lag wohl Schnee. Also ich hatte mich dann halt bäuchlings auf den Schlitten gelegt gehabt und bin mit der rechten Hand zu weit unten an die Kufen gekommen. Oh. Und dann wurde mal eben ganz galant die komplette Hand unter dem Schlitten durchgezogen. Und ich bin dann halt vom Schlitten runtergefallen. So im Nachhinein wurde mir dann vom Arzt auch gesagt, dass der kleine Finger gebrochen war, womit ich aber erst ein paar Wochen später zum Arzt gegangen bin, mhm, nachdem meine Mutter dann Zeta und Mordio gemacht hat.
Wie schnell fährt denn so ein Trecker?
Keine Ahnung, 25?
Ja. 25, naja, ist schon ein Tempo. Mit 25, also den Schlitten inklusive Eigengewicht dann über die Hand fahren lassen, das ist schon, und vor allen Dingen, ich stelle mir das so vor, in dem Moment, wo du merkst, die Hand ist drunter und du kriegst sie ja nicht mehr weg. Weil,
das war dann zu spät.
Weil der Schlitten drauf, und du musst mit ansehen, wie du selbst über deine eigene Hand fährst und kannst nichts dagegen tun.
Ja.
Oder, naja, geistesgegenwärtig dich runterschmeißen vom Schlitten, aber dafür geht es wahrscheinlich alles viel zu schnell.
Das war dann in dem Moment viel zu schnell, als ich das überhaupt richtig gemerkt hatte. Ich habe dann nur gemerkt, wie ich vom Schlitten runtergefallen bin und noch Schwein hatte, weil hinter meinen Schlitten noch mehrere Schlitten angebunden waren, dass mich da nicht noch irgendjemand anderes mit überfahren hat dann.
Ja. War das denn okay, das zu machen mit dem Schlitten und dem Trecker, oder war das heimlich?
Ich glaube wohl, dass das wohl ein Stück weit heimlich war. Ich glaube, der Vater wusste das nicht von denjenigen.
Das heißt, ihr habt auch noch richtig Ärger bekommen für die Aktion.
Das weiß bisher noch nicht wirklich jemand.
Das weiß noch nicht jemand. Auch gut, dass du so ein Radio erzählst.
Ja, mei.
Ist verjährt, ne?
Ja, eben. Also das weiß eigentlich nur meine Mutter, die dann wirklich zu Hause sehr arg gemeckert hatte, bis ich dann irgendwann mal zum Arzt gegangen bin und der Arzt sagte auch so, also Junge, ich kann dir nur anbieten, wir brechen den Finger nochmal, dass wir das richten. weil ein Stück vom Knochen ist ins Gelenk gerutscht und ich kriege seitdem den kleinen Finger auch nicht mehr an die anderen Finger ran, also der steht immer ab.
Also du hast den Finger dann so lange einfach ignoriert, bis der schon wieder zusammengewachsen war, aber nicht so, wie er soll.
Ja, also ein Teil davon ist schon wieder zusammengewachsen gewesen und ja, ich habe das immer abgetan von wegen, ja, ist eine Prellung, wird schon wieder.
Und wenn der Arzt den Finger dann nochmal bricht, mit Absicht, ist das dann mit Narkose oder ganz schnell und mit dem Ruck oder was?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Der fängt nur an, von wegen, den würden wir nochmal brechen, dann können wir den richten. Dann meinte ich so, nee, danke, brauche ich nicht.
Ach so, hast du gar nicht gemacht?
Nee.
Nee, also warum nicht? Wenn der Arzt das sagt?
Naja, wer hat schon Bock, sich freiwillig die Knochen brechen zu lassen, ne?
Na, wer hat denn Bock, sein Leben lang mit einem krummen Finger rumzulaufen?
Das geht jetzt. Also wenn ich die Hand ausstrecke, können die anderen drei Finger komplett zusammen, dass es einfach nur der kleine Finger ein Stück absteht.
Ein Stück, mir macht das gerade mal nach hier im Studio, wer die Studiocam anhat, sieht das. Naja, der ein Stück absteht. Also das heißt, es behindert dich in überhaupt nichts, es sieht nur manchmal ein bisschen komisch aus.
Ja, ich könnte theoretisch ein bisschen einen auf Mr. Spock machen.
Ja, aber Feinmechaniker kannst du damit auch nicht mehr werden.
Will ich auch gar nicht.
Oder Chirurg oder so.
Ja, der Zug ist abgefahren.
Der Zug ist abgefahren. Okay, ja, Christian, auch so ein, was ist das? Dummer Jungenstreich, der nochmal gut ausgegangen ist, oder?
Ja, das würde ich unter dumme Jugendsünde abtun, ne?
Ja, oder mal vernünftig Schlitten fahren lernen. Ich überlege die ganze Zeit, ehrlich gesagt, im Hinterkopf, ob, wenn man jetzt ganz normal, wie man eben normalerweise Schlitten fährt, einen Hügel runterfährt, kann einem das dann auch passieren? Nein, weil man hat ja die Hände zum Lenken und nimmt die nicht runter, ne, wenn man jetzt bäuchlings fährt.
Naja, es sei denn, man ist so blöd und legt sich da wirklich halt mit dem Bauch drauf, ne?
Ja, aber selbst dann, also hat man ja, man hält sich ja vorne fest.
Ja.
Und naja, lenken, wie lenkt man denn da eigentlich nochmal? Schon so lange her, dass ich auf den Bauch gefahren bin. Mit den Füßen eher, ne?
Ja, eben. Also ich kenne das eigentlich auch nur so, dass man versucht, mit den Füßen irgendwie den Schlitten zu lenken.
Und ist man, aber wie schnell ist man, wenn man da runterfährt? Auch 25 kriegt man schon auch drauf, oder? Wenn es ein anständiger Hügel ist? Oder ist das nicht so schnell?
Ich schätze mal, wenn es ein richtiger Berg ist und man genügend Masse mitbringt, kann das auch durchaus schneller werden.
Ja. Also das heißt, du kannst dich zumindest damit beruhigen, dass das auch beim gewöhnlichen Schlittenfahren hätte passieren können und nicht nur beim hinterm Trecker hergezogen werden.
Ja, doch, das stimmt wohl. War halt eine dumme Jugendsünde, ne?
Dumme Jugendsünde. Aber wenn ich mir das so vorstelle, das macht bestimmt Bock.
Klar, das war super cool, das war auch mega angesagt. Das Ding ist halt nur, mit 14 bedenkt man nicht so das Risiko, was alles passieren kann, ne?
Ja, ey, das denke ich echt oft, wenn ich überlege, wie viel Mist wir in der Jugend gebaut haben. Das ist krass, dass man da überall noch so unversehrt oder in den allermeisten Fällen so unversehrt rauskommt bei diesen ganzen gedankenlosen Dingen, die man getan hat.
Ja, vor allen Dingen, das waren bestimmt wohl 4, 5 Schlitten, die da dran gebunden waren, hintereinander. Also im schlimmsten Fall hätte es so passieren können, dass die anderen, die hinter mir alle noch waren, über mich drüber hergefahren wären.
Ja. Und das ist aber zum Glück nicht passiert.
Nee, zum Glück nicht.
Danke für den Anruf, Christian.
Ja, ja, bitte, bitte.
Bis dann, tschüss.
Jo, tschüss.
Kevin schreibt uns noch über die Fritz-App eine Studio-Message. Beim Klettern im Rohbau mit einem Kumpel bin ich aus 3 Meter Höhe auf den Hinterkopf gefallen. Ein direktes Eingreifen und Reagieren meines Kumpels hat mir dabei das Leben erstmal gerettet. Ein mehrfacher Schädelbasisbruch und Schädelhirntrauma war die Folge inklusive eines zusammengeklappten Lungenflügels. Mein Leben hing an den Maschinen, die ich aus körperlicher Kraft außer Betrieb gesetzt habe. Sonst wäre die mögliche Folge eine schwere geistige Behinderung oder der Tod gewesen. Ergibt das Sinn für euch, der Satz? Habe ich das richtig vorgelegt? Ich glaube ja. Ein Jahr Reha im Anschluss. Nun bin ich topfit und dankbar für jede Sekunde. Das schreibt Kevin auf unsere Frage, welche Unfälle ihr schon erlebt habt in eurem Leben. Vielen Dank für die vielen Anrufe. Vielen Dank für die ehrlichen Geschichten, die nicht gut ausgegangen sind. Vielen Dank für die Geschichten, wo man nachher kopfschüttelnd auch ein bisschen drüber lachen kann. Unfälle, unser Thema in der Late Line mit Hendrik Schröder. Ich sage tschüss und schönen Dank. Kommenden Dienstag dann wieder mit Ingmar Stadelmann, sobald ich weiß, und demnächst auch mal wieder mit mir. Und vor allen Dingen immer montags ab 22 Uhr bei Fritz im Blue Moon. Bis dann.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Fritz vom RBB.
Enjoy.
MDR Sputnik.
Unser Ding. Und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.